Lies und das, der Buchpodcast.
So schnell können 2 Wochen vergehen, das kann doch wohl nicht sein, Larissa.
Wir haben eine Zeitreisemaschine entdeckt, die immer noch schneller läuft und schneller und schneller und schneller. Ja, es sind 2 Wochen vorbei, wir sind wieder da, Lies und das, und diesmal wieder mit einer regulären Folge. Wir hatten ja jetzt Sommerfolgen, die aber gar nicht so anders waren, außer dass wir keine Gäste hatten.
Mir war das auch gar nicht aufgefallen.
Ja, war dir nicht aufgefallen.
Die waren so brillant wie immer.
Ja, gequatscht haben wir auch genug. Ich immer so zu dir, hey Christian, lass uns da mal so 15 Minuten machen und so. Und nach 1,5 Stunden, sind wir auch schon wieder durch. Ja, so ist das. Es macht einfach Spaß. Das ist halt das. Genau. Ich habe dir heute eine neue Rubrik mitgebracht, dachte ich. Also wenn du einverstanden bist.
Dachte ich. Finde ich gut. Ja, ich bin mit allem einverstanden. Und vor allem alles, was neu ist, ist gut.
Weil ich mir gedacht habe, wir könnten mal Sachen uns rausschreiben, die wir aus Büchern gelernt haben. Also wenn wir gerade ein Buch lesen und da kommt was drin vor, was wir noch nicht wussten, was aber auch außerhalb der Buchbesprechung interessant sein könnte, könnten wir auch darüber sprechen. Ich habe nämlich von Claire Lombardo das neue Buch gelesen und die hat von diesen 5 Hochzeitsmandeln erzählt. Kennst du die Hochzeitsmandeln?
Nein.
Das kommt auch in ganz vielen amerikanischen Serien vor. Da müssen dann meistens die Brautjungfern irgendwie am Tag vor der Hochzeit oder ein paar Tage vorher immer 5 so weiße Mandeln, also das sind Mandeln in Zuckerumhüllung, nehmen und in so kleine transparente Stoffsäckchen packen und dann manchmal noch einen kleinen Zettel rein oder so. Und das liegt dann bei jedem auf dem Tisch. Und ich war auf 2 amerikanischen Hochzeiten, da gab es auch diese Hochzeitsmandeln. Und sie, also Claire Lombardo, schrieb, das wäre eine Tradition aus dem Unabhängigkeitskrieg. Und stell dir vor, so viel ich dazu gelesen habe, ich glaube, das stimmt nicht. Ich habe dann nachgelesen, wo diese Hochzeitsmandeln herkommen. Und die gab es wohl schon 1350, und zwar in Italien und in Griechenland.
Es klingt auch so italienisch.
Ja, sowas. Schon, gell? Finde ich auch. Und zwar geht der Brauch angeblich auf den Sonnenkönig Ludwig XIV. Zurück. Und zwar stehen die 5 Mandeln, und das fand ich eigentlich ganz süß, dass das auch eine Bedeutung hat. Die stehen für die Wünsche Gesundheit, Wohlstand, Fruchtbarkeit, Glück und ein langes Leben für das Brautpaar und dessen Gäste. Und in USA heißen sie auch zum Beispiel Jordan Almonds. Also die haben auch noch einen anderen Namen. Also
Jordan, wegen des Flusses, der Jordan.
Ach du, nee, das wird irgendwie nochmal 1000-mal erklärt, warum das so heißen kann. Das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, das fand ich nicht so spannend. Aber auf jeden Fall, diese 5 Hochzeitsmandeln haben also eine Bedeutung. Und ich dachte mir immer, eher so ein komisches Gastgeschenk, weil 5 Mandeln, weißt du, kannst du auch sagen, hier kriegst du 3 Rosinen, viel Spaß. Aber es ist eine lange, lange Tradition von 1350. So, das habe ich gelernt aus dem Buch.
Sehr lustig. Ich habe vorhin erst etwas gelernt, als ich heute Morgen ein Buch gelesen habe, von dem ich noch nicht sage, welches es ist.
Ja.
Denn das fängt so wunderschön an, dass ich vermutlich in 14 Tagen, also mir sehr gut vorstellen kann, dieses Buch vorzustellen. Aber ich bin noch am Anfang. Und zwar, dass wir Menschen aus dem gleichen Material gemacht sind wie Sterne. Ich hatte das im Hinterkopf schon mal so gehört, aber die Sache ist so, die Hälfte der Materie auf der Erde stammt nicht aus der Milchstraße, wie viele denken, sondern aus fernen Sternenhaufen, und das gilt auch für die Partikel, aus denen der menschliche Körper zusammengesetzt ist. Mhm. Wir sind aus dem gleichen Zeug gemacht, aus dem Sterne gemacht sind.
Aber sind Sterne nicht aus...
aus was?
Ja, ich dachte gerade jetzt an die Sonne. Bin ich aus dem gleichen Material wie die Sonne?
Offensichtlich schon.
Deswegen strahlen wir auch immer so.
Ja, die wichtigen Bausteine des Lebens, Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, bla bla bla.
Ach so.
Und da kommt noch anderes Zeug dazu. Und ja, und dann Kernfusion, Stern explodiert. Und diese ganzen Partikel wabern durchs Universum, bis sie sich mit anderen Atomen zusammenballen und verklumpen und Neues hervorbringen. Unter anderem auch wohl einen menschlichen Körper.
Okay.
Ja. Okay. Mir ist eine kleine Sache noch untergekommen, die fand ich ganz schön. Und zwar im Spiegel habe ich das gelesen. Das hat gleich meine Aufmerksamkeit gehabt. Der kürzeste und vielleicht schönste Vater-Sohn-Dialog der Welt. Und da hat ein Kolumnist so an Beispielen der Literatur gezeigt, wie kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Und in diesem Fall ging es um Alexander Gorkow. Sagt dir das was als Autor?
Ja.
Okay. Und der hat diesen Satz geschrieben in einem Buch Hotel Laguna. Schon gelesen?
Nee.
Nein. Die kürzeste und vielleicht schönste Vater-Sohn-Dialog der Welt. Das sind nur 2 Sätze oder so. An einer Bank nahe der Poststraße bleibt mein Vater stehen, zündet sich eine Zigarette an, setzt sich hin. Als ich mich neben ihn setze, sagt er, Tja, Junge, und lächelt. Er legt seinen Kopf an meine Schulter. Ich habe ihn noch nie weinen sehen. Jetzt läuft eine Träne seine Wange herab. Er sagt, so, dann steht er auf.
Oh.
Ich weiß es total.
Drei Wörter.
Das ist total herzzerreißend, dieses, tja, Junge, ein paar Tränen und dann so, dann steht er auf. Der kürzeste Vater-Sohn-Dialog der Welt.
Aber ist es wirklich ein Dialog? Der Sohn sagt nichts, oder?
Ja, aber der Sohn ist halt stumm.
Ja.
Aber es ist auch kein Monolog in dem Sinne. Es ist ja schon auch irgendwo auf Interaktion. Er sagt es ja konkret zu jemandem.
Ach, süß.
Oder? Ja.
War nicht das mit den, die Kinder hören Pink Floyd von dem?
Möglicherweise. Mir kommt es irgendwie bekannt vor, ja. Mhm. Und ich glaube, kürzer geht es eigentlich nur im Pfälzischen, wo man sich also begegnet und sagt, Allah, wie? Allah, gut. Oder so, also das, da ist alles drin. Allah, wie? War der schon im Urlaub? Wie läuft es dieses Jahr? Was macht dein Job? Es ist alles drin in diesem Einsatz.
Echt?
Allah, wie?
Okay.
Oh, jo. Ich glaube, es geht noch kürzer. Oh, jo. Allah, wie? Oh, jo. So. Okidok, lass die Spiele beginnen.
Let the games begin, genau. Wir fangen wieder an mit unseren ersten Sätzen. Soll ich heute mal anfangen?
Ja, auf jeden Fall.
Also, als ich Kascha zum ersten Mal rettete, war ich spät dran. Carsten hatte immer geschimpft, dass ich zu lange duschte, aber was wusste er schon? Er benutzt ein Deodorant, auf dem stand, es würde 48 Stunden halten.
Und wie war der erste Name? Kascha?
Kascha, ja.
Kascha, okay. Mag ich den Namen?
Ja, das ist geschrieben Kasia, sowie auch die Ex von Boateng und so, weißt du.
Ah, okay. Mhm. Ich liebe ja den Namen Siobhan. Das ist einer meiner Lieblingsnamen. Der wird ja geschrieben S-I-O-B-H-N. Siobhan. Gab mal, glaube ich, bei Bananarama in den 80ern. Gab es, glaube ich, eine, die hieß so. Wo kam sie mir zuletzt unter?
Irischer Name, oder?
Ja, ich glaube auch, ein irischer Name, Siobhan. Den Namen liebe ich. Und von der Turnerin habe ich auch letzte Woche bei den Olympischen Spielen, deutsche Tischtennisspielerin. Also es war eine aus dem Tischtennisteam und die heißt X-I-O irgendwas, Xio, und das kriegst du aber leider nicht mehr hin. Shan heißt sie mit Nachnamen? Shan? Okay, das muss ich noch schnell nachgucken hier. Also,
das klingt Tisch, zumindest schon mal chinesisch.
Tischtennis, Shan, so, und die wird geschrieben X-I-A-O-N-A, Xiaona. Und ich glaube, das wird ausgesprochen Shona, meine ich.
Oh.
In Erinnerung zu haben. Mhm. Shona Shan hieß die. Shona Shan.
Shan.
Oh,
das klingt
auch
cool.
Shona Shan.
Und
es sieht halt so cool aus. X-I-A-O-N-A. Okay, so. Wir sind bei unseren ersten Sätzen.
Genau, dein erster Satz.
Gehabt. Und ich weiß, dass du es schon gelesen hast, das Buch. Das ist keine Überraschung. Als ich Moni Kosinski zum ersten Mal sah, hielt ich sie wahlweise für eine Sekretärin oder für eine Kantinenfrau, die sich verlaufen hatte.
Yes, ich habe jetzt auch gerade den. Du hast gerade das Buch so hochgehalten, dass ich auch gesehen habe.
Das hast du sogar gesehen.
Aber
ich weiß,
den Namen habe ich natürlich auch gleich erkannt.
Ja, Moni Kosinski, das ist natürlich ein ganz neues Buch, von dem ich weiß, dass du es gelesen hast.
Ja.
Und
das
ist dir gar nicht so gut gefallen hat wie mir.
Das ist zum ersten Mal, dass wir über ein gemeinsames Buch sprechen können.
Ja,
oder?
Du,
ja, leg
und dann
mal los.
Auch noch, und dann auch noch so unterschiedlich.
Ja, genau. Leg mal los.
Also es ist von Alina Bronski, das neue Buch. Pi mal Daumen heißt es. Und es ist ein Buch über eine ganz besondere Freundschaft. Eine etwas ältere Dame, auch Großmutter schon, Mitte 50, beginnt nochmal ein Mathestudium. Obwohl sie eigentlich überhaupt gar keine Zeit hat. Und sie trifft dort auf einen jungen Studenten, einen hochbegabten, ich glaube er ist 16, leicht autistisch, hat einen Adelstitel, bisschen lebensunfähig, ist auch noch nie mit der U-Bahn gefahren. Ja, während sie voller Lebenserfahrung hat, drei Enkel, mehrere Nebenjobs, sehr schrill, fällt auf mit ihrem knalligen Lippenstift und hohen Absätzen, wenn sie dann da ins Auditorium reingestöckelt kommt. Sie will sich aber nochmal diesen Traum erfüllen, ohne dass ihre Familie davon weiß. Und diese beiden werden Freunde. Und man taucht hier ein bisschen in die Welt der Mathe-Nerds auch. Mathematikfans sind ja auch teilweise herrlich skurrile Typen. Professor Herbst taucht da zum Beispiel auf und der erzählt ja an einer Stelle, ich hasse das Einkaufen und spielte daher währenddessen die ganze Zeit ein kleines Spiel mit mir selbst. Ich setzte meine Einkäufe so zusammen, dass ich ein Wechselgeld von 3,14 Euro zurückbekomme. Ich hatte mit mir selbst vereinbart, dass alles gut würde, wenn ich es nur durchhielte. Also um Gottes Willen, wenn der 3,15 Euro kommt, ja, Hölle, also und so sind Mathematikfans, also die versuchen, das in ihren Alltag zu integrieren. Alina Bronski, finde ich, schreibt, also das finde ich nicht, sie schreibt definitiv einfache Sätze, relativ kurze Sätze, durch die es einen ganz schönen Flow gibt. Und sie hat immer sehr viel wörtliche Rede. Mhm. Und da sind schöne Dialoge dabei, wie zum Beispiel, also zwischen Moni, die ist ja etwas älter, und der junge Oscar, der etwas autistische, ja, er fragt sie irgendwann, wie alt sind sie eigentlich? Und sie, willst du schätzen? Ma, lieber nicht, die Leute sind dann sofort beleidigt. Und sie, 64. Eine schöne Quadratzahl, sagte ich. Finde ich sehr schön. Und anfangs dachte ich, ganz kurz mal, ist die Geschichte besonders genug? Passiert da genug? Aber ich bin danach quasi zur Bestrafung so reingesaugt worden und hatte solch einen Spaß mit den Figuren und war auch wirklich gespannt, worauf alles hinausläuft. Und ich hatte auch Spaß an der manchmal auch bildhaften Sprache, die ich ja immer so liebe, von der ich auch noch etwas mehr gerne gehabt hätte. Ja, wie aber Sätze wie Frühlingsluft und Vogelgezwitscher drangen in jeden Raum wie eine Horde Hooligans. Mag ich. Und dann die Figuren. Moni ist natürlich irgendwie so der Kracher, aber Oscar ist auch so schräg und trotzdem liebenswert. Der mag ja auch so keine Menschen. Und trotzdem geht er irgendwann mal zum Kindergeburtstag von Monis Familie. Er überlebt diesen Kindergeburtstag auch und sagt dann danach, ja, okay, vielleicht waren Geburtstage wirklich nicht so schlimm, seit niemand mehr von mir erwartete, blinde Kuh zu spielen oder bei der Schatzsuche Fragen zu beantworten, die mich selbst als Fötus unterfordert hätten. Das ist Oscar. Und hier ein Satz noch für alle Eltern, glaube ich, die sie aus diesem Buch mitnehmen werden. Irgendwann geht es ja, ich weiß nicht, um Quentin, glaube ich, einer der Enkel von Moni. Und dann wird er gefragt, oder irgendjemand fragt, ist dir langweilig? Und dann kommt nur der Satz, nur langweiligen Kindern ist langweilig.
Ja.
Der Satz ist so genial.
Der ist super, das stimmt.
Aber der ist eine Waffe. Der ist ganz fies. Mir ist langweilig. Nur langweiligen Kindern ist langweilig. Es ist ein, finde ich, total liebenswertes Buch, das dazu geführt hat, dass ich Mathe können möchte. Ja, denn ich weiß, dieses Mathe-Universum, das ist ein ganz eigenes Universum, mhm, zu dem ich Zugang haben möchte. Mhm. Weil Menschen da so drin aufgehen. Und ja, und wie die philosophieren über das Leben, für die ist es mehr als einfach nur Zahlen. Dieser eine Satz, den zitiere ich hier vielleicht nochmal zum Schluss, und der ist wirklich philosophisch, da heißt es nämlich, Mathematik hält dich im Leben. Nicht am Leben, sondern in ihm. Sie sorgt dafür, dass du nicht durch die Maschen der Realität fällst. Sie verbindet den Gedanken mit der Materie. Sie ist die Schnittstelle zwischen der Schönheit, der Idee und dem Dreck deines elenden Alltags. Mit Mathematik wird dir nie wieder langweilig. Ja, und da muss man plötzlich drüber nachdenken und denkt, okay, Leute, kann ich auch von Mathe mehr profitieren, als einfach es in der Schule nur blöd zu finden? Ja, es ist auf jeden Fall auch schön, wie die beiden so miteinander umgehen. Er hebt dann irgendwann mal so eine Lektüre, die sie um sich herum auf dem Boden versammelt hatte, auf für sie. Und dann bietet er ihr an, er hilft ihr während des Studiums her. Okay, ich lese sie und erkläre dir auf Deutsch, was drin steht. Nein, das musst du nicht. Natürlich muss ich das. Du hast nur noch eine sehr begrenzte Lebenserwartung, wogegen ich mit Wahrscheinlichkeit unsterblich bin. So denkt ein Mathematiker. Also, ich finde das ein wunderschönes, liebenswertes Buch, liebenswerte Figuren, und ich war so richtig im Fluss drin und habe es unglaublich gerne gelesen.
Schön.
Und dann telefonierten wir neulich und ja, du sagtest, ich habe das Neue von Alina Bronski gelesen und ja, ich weiß ja nicht.
Ich habe nur geschrieben, es ist nicht ihr Bestes.
Ach ja, ja. Ich kenne nur, ja, nur eines bisher von, ja, ihr, vorher mit Babadunia. Mhm. Über diese alte Frau, die in das Tschernobyl-verseuchte Gebiet zurückkehrt. Superschönes Buch, habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen. Aber mehr kenne ich nicht, während, ja, du mehr von ihr schon gelesen hast.
Ich habe fast alles von ihr gelesen. Und ich mag auch wirklich alle ihre Bücher sehr. Und auch dieses mag ich sehr. Also das verstehe mich nicht falsch. Ich mag das wirklich sehr. Nur, und jetzt kommen die Abers. Es ist aus der Perspektive des Jungen erzählt.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil da sehr viel Klischee reinkommt. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn das ein allwissender Erzähler gewesen wäre, der beide Personen, auch in das Innenleben von beiden Personen reingucken kann, weißt du? Mir waren manchmal zu viele Klischees drin, die mich so an Young Sheldon erinnert haben, an die Fernsehserie. Also du hast natürlich,
das kenne ich jetzt nicht.
Du hast diesen hochbegabten Jungen, der eben autistische Züge trägt. Ich weiß nicht, inwiefern das, also ob das Asperger sein soll oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Aber auf jeden Fall irgendwas im Spektrum.
Er könnte auch halbwegs normal sein. Also er ist jetzt kein Extremer.
Weiß ich nicht. Ich glaube schon.
Weiß ich nicht.
Also ich glaube, dadurch, dass es da so um Inselbegabung geht und so und er sozial eher Probleme hat, dass es eher so dieses Spektrum sein soll. Aber auf jeden Fall ist ja auch egal, was es letzten Endes ist. Mich haben manche Dinge gestört, dass es für mich überzeichnet wirkte, dass dann eben die, also Moni kommt wie gesagt aus so einer prekären Situation insgesamt, hat dann natürlich um sich rum sehr viele Übergewichtige.
Ja, leichte Asofamilie, gar keine Frage.
Justin und Quentin und so. Also das sind alles so, oder ist nicht sogar ein Kevin dabei? Also es sind
ich gar nicht mehr, Kevin.
Für mich war es manchmal zu sehr Klischee, dass ich mir dachte, das muss jetzt nicht sein irgendwie. Aber sie schafft es wie immer, dass man die Person lieb gewinnt und dass man das Buch nicht weglegen kann. Also für mich war es auch so ein Buch, das habe ich in 1,5 Tagen einfach weggebinged und mochte es sehr gerne. Ich glaube, meine Erwartungen sind bei ihr mittlerweile sehr hoch, weil sie auch so zu meinen Top 5 gehört, neben T.C. Boyle.
Toll.
Und ich das letzte Buch von ihr, ich glaube, es war das letzte, Barbara stirbt nicht, wo es um ein altes Ehepaar geht, besser gesagt einen alten Mann, der wieder irgendwie versuchen muss, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, nachdem seine Frau nicht mehr alles macht. Ja. Weil sie eben plötzlich krank ist.
Und sie hatte alles gemacht, inklusive Kochen, Einkaufen.
Er weiß nicht mal, wie man sich einen Kaffee macht und so und muss das alles lernen. Und das fand ich so liebenswert und so toll, dass einfach die Hochsprungstange sozusagen sehr weit oben lag. Und deswegen hat das Buch bei mir jetzt nicht die volle Punktzahl bekommen. Okay. Eben weil ich finde, das war so ein Klischee-Alarm manchmal.
Und das Tolle ist ja, dass Alina Bronski selber nochmal aus Interesse Mathematik angefangen hat zu studieren.
Cool,
in der Corona-Zeit.
Ja.
Hat sie gesagt, jetzt mache ich auch noch Mathe-Studium. Die saß in Hörsälen auch dann sogar noch. Und sie hat ein bisschen natürlich so auch.
Wobei sie nicht 64 ist.
Nein. Sie ist, glaube ich, so etwas über die 40.
Ja.
So. Ja. Aber trotzdem gehörte sie zu den Oldies.
Ja, klar.
Und ich möchte wirklich mehr über Mathematik wissen. Jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, es gab auch mal Proof, diesen tollen Film mit Anthony Hopkins als verkanntes Genie. Und dann seitenweise gehen die dann so Bücher durch, wo einer eine Formel irgendwas versucht hat herzuleiten. Und ich finde das immer total faszinierend. Für die ist das pure Poesie.
Ja.
Obwohl es das Gegenteil von Poesie ist. Aber diese Begeisterung, die Mathematiker für Formeln und Herleitungen haben und wie man eine Herleitung über ganze Bücher so ausbreiten kann. Mich fasziniert das in gewisser Weise, obwohl ich nicht gut in Mathe war. Und Alina Bronski aber auch gesagt hat, es geht nicht um die Schulmathematik. Ich glaube, die langweilt sie auch. Mathematik ist so viel mehr. So, das sind dazu. Pi mal Daumen von Alina Bronski. Ich hatte richtig Spaß.
Wunderbar.
Ja, wir freuen uns, dass wir auch wieder einen Tipp einer Buchhändlerin bekommen heute. Und es gab so ein bisschen auch die Beschwerde, ich glaube, Susanne war das, die gesagt hatte, hör mal, ihr habt viel zu viele Tipps von BuchhändlerInnen aus dem Westen. Ja, was ist mit dem Osten? Und siehe da, wir sind in Chemnitz heute und bei Felicitas Guerra. Hallo Felicitas.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wo kam der Tipp her, Larissa? Hast du sie rausgesucht oder wer hat Felicitas empfohlen?
Ja, das war Susanne, genau. Also eine Hörerin von uns, die eben gesagt hat, frag doch mal bei der Monokelbuchhandlung in Chemnitz nach. Und das ist nämlich genau da, wo wir eben jetzt gelandet sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, wo wir die Buchhändler immer kriegen, sondern wir wollten einfach gute Buchhändler haben.
Absolut.
Und haben gar nicht so drauf geachtet, dass es vielleicht wirklich, ich glaube, wir haben einen Hamburg-Schwerpunkt. Wir hatten jetzt relativ viele aus Hamburg.
Und im Südwesten war man natürlich viel unterwegs.
Das ist purer Zufall,
auch.
Weil ich gehe meistens nach Instagram, muss ich sagen, wer mir da auf Instagram so auffällt. Und ich finde es aber ganz cool, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns auch mal Tipps geben, in welche Buchläden wir mal reinschnuppern sollen.
Das könnt ihr gerne auch jederzeit weitermachen.
Ja.
Wenn ihr einen wirklich tollen Buchhändler, Buchhändlerin habt, gebt uns den Tipp. Wir rufen an. Logisch. So, Felicitas, was hast du mitgebracht für uns?
Ich habe was Außergewöhnliches mitgebracht, würde ich sagen. Ich habe nämlich einen Kinderroman mitgebracht und es heißt Kato und die Dinge, die niemand sieht. Es ist geschrieben von Jorik Holdeweg. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. aus dem Niederländischen übersetzt und im Frühjahr erschienen beim Dragonfly Verlag.
Und worum geht es? Genau.
Genau, es ist, ich will gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil das Buch ist so konzipiert, dass wenn man zu viel verrät, ist dieser Überraschungsmoment, den jeder hat, wenn man das liest, irgendwie ein bisschen verloren. Aber die Kato ist 12 Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihrem Vater und hat leider schon sehr zeitig zu ihrer Geburt ihre Mutter verloren. Und dieses Loch ist natürlich riesig bei ihr im Leben und ihr Vater ist auch sehr emotional, also nicht erreichbar für sie. Und er hat sich quasi nach dem Tod seiner Frau sehr zurückgezogen und kann nicht so richtig für seine Tochter da sein. Dementsprechend fällt der Kato das schwer, Nähe zuzulassen, aber sie hat so eine besondere Auffassungsgabe, ihre Umwelt zu beobachten und sich zu erschließen in ihrer ganz eigenen Art und Weise. Und ich finde, das ist auch das Schöne an dem Buch. Also der Titel verrät schon viel, Kato und die Dinge, die niemand sieht. Sie schafft es nämlich, das Augenmerk auf das zu legen, was nicht offensichtlich für den Menschen an sich eigentlich ist. Also oft sehen wir die Dinge, die sehr offensichtlich schön sind, und die Kato sagt immer, sie macht es genau umgekehrt und guckt das an, was nicht so offensichtlich ist. Und ja, ich fand das eine sehr besondere Art und Weise, die Welt zu sehen. Bei ihr ändert sich dann viel, nachdem sie so eine Visitenkarte auf dem Tisch von ihrem Vater findet. Da steht nämlich drauf, Filme, die nirgends laufen, aber die du schon immer mal sehen wolltest. Und dieses Kino gehört einer seltsamen Frau, der Frau Kano. Und dort geht sie hin und lernt die Frau auch kennen. Und dann beginnt eine schöne Reise durch die Zeit. Es ist nämlich möglich, mittels dieses Kinos in eine Erinnerung zurückzureisen. Und man begegnet ganz vielen Menschen, die einen Moment nochmal erleben möchten oder einen Moment auch verändern oder gar ungeschehen machen möchten. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte darüber, dass wir alle unsere Geschichten in uns tragen. Und hinter jeder Fassade steckt auch Prägungen und Erinnerungen, die uns zu dem machen, der wir sind. Und das erlebt die Kato auch einfach mit der Geschichte zunehmend und begreift dementsprechend auch besser ihren Vater.
Ich bin ganz begeistert von eurer Buchhandlung. Ich war nämlich auch auf der Webseite. Ihr habt auch den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen, zuletzt auch 2023.
Genau.
Und habe gemerkt, dass ihr auch wirklich besonderen Fokus legt auf schöne Bücher, schön gestaltete Bücher. Und da wird mein Interesse gleich wirklich geweckt. Ich habe auch eine Graphic Novel gesehen gleich, von der ich noch nie gehört habe. Die 7 Leben des Stefan Heim. Das sieht schon mal vom Cover her total interessant aus. Stefan Heim, großer Schriftsteller, der aus Chemnitz kam, ne?
Genau. Also wir hatten dazu eine Veranstaltung auf jeden Fall zu der Graphic Novel. Wir stehen in guter Verbindung mit dem Künstler Marian Kretschmer und auch der Autor. Die sind immer rege bestrebt, Dinge in Chemnitz in Bewegung zu setzen und haben gemeinschaftlich diese Graphic Novel erschaffen. Ja.
Aber zurück zu dem schönen Kinderroman, den habe ich mir auch gerade aufgerufen. Das ist auch ein wunderschön gestaltetes Buch, so wie es aussieht.
Genau.
Also ich sehe hier das Cover, das ist wirklich total schön. Und es gibt es auch mit einem Farbschnitt, offenbar
limitiert. Sag nochmal genau, wie hieß das Buch nochmal genau?
Kato und die Dinge, die niemand sieht.
Genau, ich habe es auch mit, ich kann es auch mal zeigen, dann seht ihr es auf jeden Fall.
Ja, Kato und die Dinge, die niemand sieht.
Das ist doch total schön.
Ja, super, super schön gestaltet.
Mit dem roten Schnitt.
Ganz toll.
Und da steht dabei Verlagsempfehlung ab 10 Jahren. Würdest du da mitgehen?
Also ich finde das immer mit den Altersangaben relativ schwierig. Mhm. Also ich frage immer mein Gegenüber oder der Mensch, der in den Laden kommt, was er über diesen Mensch, den er beschenken möchte, auch sagen kann, weil es natürlich total abhängig ist von der Person, die das Buch liest. Mhm. Ich würde jetzt fast sagen ab 12, weil man muss schon eine gewisse Reflexion mitbringen, damit man diese Komplexität des Themas versteht. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass Erwachsene und Kinder das unterschiedlich lesen.
Jetzt finde ich schade, dass Chemnitz so weit weg ist.
Kommt uns gerne besuchen. Wir sind ja nächstes Jahr Kulturhauptstadt 2025. Das ist vielleicht ein Anlass, mal nach Chemnitz zu kommen und auch unsere Buchhandlung zu besuchen.
Eine Buchkaufreise, Christian. Oh, das wäre was. Oh, stell dir vor, wir beide auf Buchkaufreise. Oh je.
Nicht nur das. Wir machen einen Podcast aus der Literaturhauptstadt, zu der ich sie jetzt nochmal schnell küre, in Chemnitz. Da machen wir mit Felicitas eine schöne Podcast-Folge direkt aus diesem schönen Buchladen. Denn da gibt es, glaube ich, so viel zu sehen, weil das optisch alles so schön ist und auch so liebevoll gestaltet ist. Und viele geben sich ja keine Mühe mit ihrer Webseite. Aber hier merkt man, dass so viel Kunst da zu Hause ist.
Ja.
Ich bin begeistert.
Deine Augen glitzern auch schon richtig. Man sieht das hier sogar durch
Funkel,
das Video
Funkel,
durch.
Funkel.
Genau. Also die Inhaberin des Geschäftes, die prägt ja diesen Satz, Bücher, die von der Schönheit des Weges erzählen. Und genau mit der Einstellung gehen wir auch in die Gespräche mit den Vertretern und Vertreterinnen. Weil wir finden einfach, es ist ja eine so unzählige Anzahl an Büchern, die pro Jahr publiziert wird. Und daraus das zu picken, was in der Qualität einfach sowohl innen als außen stimmt, das ist irgendwie das, was wir gerne möchten. Und Schönheit in die Welt bringen.
Zum Glück gibt es Läden oder Lädchen, wie du sagst, wie euren. Ich bin sehr, sehr froh, dass es da noch einige gibt in unserem Land und hoffe, dass es da noch, dass es die noch sehr lange gibt. Und deswegen, liebe Leute, geht in die kleinen Buchläden und kauft da eure Bücher und lasst euch vor allem von den wunderbaren Menschen beraten, die da arbeiten. Die haben nämlich echt Ahnung und bringen euch vielleicht mal aus eurer Lesebubble raus. So geht es mir nämlich immer, dass ich doch immer zu den gleichen Dingen greife und dann absichtlich in Buchläden gehe und sage, nee, ich sage Ihnen jetzt nicht, was ich sonst lese, weil das will ich jetzt nicht lesen, sondern sagen Sie mal, was ich lesen soll. Und lasst euch da einfach mal überraschen. Also, das war Felicitas aus der Monokel-Buchhandlung oder dem Buchlädchen, dem kleinen, feinen Buchlädchen aus Chemnitz. Schaut da mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp, auf den wir nie gekommen wären, glaube ich. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die schöne Einladung.
Lieben Gruß nach Chemnitz. Ja. Ciao, Felicitas. Tschüss. So, Larissa, du hast auch einen großen, großen Tipp wieder dabei.
Ich habe was dabei.
Den ersten Satz haben wir schon gehört mit Kascha.
Kascha, genau. Also
fand
wahrscheinlich ist
ganz
es
interessant
nicht
schon mal?
Korrekt. Wahrscheinlich kann man das noch viel schöner aussprechen, weil das ist ja ein
okay,
polnischer
gut.
Name. Aber
was hast
egal.
Du dabei?
Genau, ich habe von Mareike Krügel dabei, Alle wissen hier alles, gerade im August erschienen.
Guter Titel, guter Titel.
Finde ich auch total tollen Titel.
Alle wissen hier alles, super.
Und man weiß sofort eigentlich, was man sich drunter vorstellt, so ein bisschen. Und zwar gleich, ich dachte gleich an kleines Dorf, ja, also so irgend so eine Idylle, wo jeder eben weiß, was der Nachbar und die Nachbarin gerade so alles machen. Und zwar habe ich ja vorhin schon diesen ersten Satz gelesen, also als ich Kascha zum ersten Mal rettete, war ich spät dran, so ging es ja los. Und zwar sind wir dann gleich mittendrin in Martinas Leben. Sie lebt mit ihrer kleinen Tochter Annalena in dem Haus, das sie von ihrer Großmutter geerbt hat. Und dann bringt sie halt ihre Tochter in den Kindergarten, so was man halt so jeden Tag macht.
Ist es auf dem Land wieder
Es
irgendwo?
Ist ländlich, ja. Und
okay, weil du hast ja immer diese Bücher,
ich habe momentan immer ländliche
passiert.
Bücher, das stimmt.
Und die ich wirklich gerne lesen würde. Ich finde, das Land ist ein total schönes Ambiente. Oh. Mühlensommer
ja,
und was
apropos.
Nicht alles. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber irgendwie Bock
du,
drauf.
Jetzt ein kurzer Schlenker. Ich habe nämlich jetzt am Wochenende gerade 25 letzte Sommer gelesen, weil ich jetzt gerade die tolle Situation habe. Ich habe 4 Bücher gelesen, die so gut waren, dass ich gleich danach meine Rezension dazu geschrieben habe. Das heißt, ich habe für die nächsten 4 Folgen habe ich schon Futter, was bedeutet, dass ich nicht mehr diesen Stress habe. Ich muss etwas besonders Gutes lesen, um es hier vorzustellen, weil ich habe ja jetzt schon praktisch was im Gepäck. Und jetzt kann ich Sachen lesen, von denen ich gleich weiß, dass ich sie nicht besprechen kann, weil zum Beispiel in dem Fall 25 letzte Sommer, Stefan Schäfer, das hatte uns der Marc Rabe empfohlen.
Ja
genau.
Und deswegen. Und ich laufe übrigens an meinem Regal immer vorbei, permanent an einem Buch, bei dem ich jedes Mal denke, das müsste ich einfach mal wieder lesen. Ein ganz leises Buch, das auch auf dem Land spielt. Der Geschmack von Apfelkernen. Du hast vielleicht das Buch auch gelesen.
Nee,
wurde verfilmt
gelesen.
Irgendwann mal mit Hanna Herzsprung.
Okay.
Und der Geschmack von Apfelkernen, das ist auch so eine Geschichte vom Land. Und die weckt in mir so eine gewisse Sehnsucht. Ich habe dieses Buch, es ist ein ganz leises Buch, vielleicht ist es auch ein Frauenbuch, wenn du so willst, aber ich habe das damals total gern gelesen und das hat was Entspannendes an sich und ich verorte das gerade nach Brandenburg,
okay.
Bin aber nicht so ganz sicher, ob es wirklich Brandenburg war, es ist ja ewig lange her. Der Geschmack von Apfelkern, auch ein toller Titel.
Ja. Aber
so,
ich glaube, 25
dir,
letzte Sommer könnte dir auch gefallen, kurz zusammengefasst. Ein Mann, ein hektischer Mann aus der Stadt, kommt aufs Land, trifft einen Landwirt, der total in sich ruht und so ein bisschen philosophisch alles und wie man sein Leben entschleunigt und wie man eigentlich leben sollte. Also ich habe das total gerne gelesen. Und jetzt aber zurück zu Alle wissen hier alles. Also, sie bringt ihr Kind im Kindergarten, da waren wir stehen geblieben. Und dann sieht sie im Kindergarten dann eben Kascha, das ist eine andere Mutter, die dann am Kopf eine Verletzung hat. Ja? Und dann spricht sie darauf an und dann sagt Kascha eben, sie sei gegen den Schrank gelaufen. Und Martina denkt sich, nee, so nicht. Und nimmt die Frau und deren kleine Tochter kurzerhand mit zu sich nach Hause. Und dann entsteht eine Freundschaft zwischen diesen beiden Frauen. Oder ist es wirklich eine Freundschaft? Das ist nämlich dann die große Frage. Und da wir uns in einem kleinen Dorf befinden, bleiben die beiden dann nicht unbemerkt, denn wie der Titel des Buches schon sagt, alle wissen hier alles. Die Männer, das war nicht total nett, die Männer werden über ihre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr informiert. Buschfunk nennt sich das. Und da schreibt sie, wenn Kascha recht hatte und der Buschfunk so eine Art Männernetzwerk darstellte, war der Knotenpunkt des Fraueninformationsdienstes der Kindergarten. Natalie stand am Zaun neben dem Spielplatz wie eine menschliche Funkantenne und empfing und verteilte Informationen gleichermaßen. Das ist also die Erzieherin. Ja. Das heißt, die Männer werden über die Feuerwehr informiert, was gerade so los ist im Dorf, und die Frauen über den Kindergarten oder die Kindergärtnerin. Und diese Hauptfigur Martina, die hat mich immer wieder überrascht. Die macht nämlich Dinge, die man überhaupt nicht erwartet. Zum Beispiel geht sie jeden Mittwoch auf den Friedhof. Diese Menschen hatten hier im Ort niemanden, der sich an sie erinnerte, niemanden, dem sie etwas bedeutet hatten. Und wer wusste schon, ob es irgendwo anders noch Leute gab, die ab und zu an sie dachten. Ich jedenfalls kannte sie alle. Ich zupfte kein Unkraut aus, ich rückte keinen Zweig zurecht, pflückte kein verirrtes Blatt von einem Stein oder wischte irgendeine Schrift frei. Ich schritt nur jeden Mittwochnachmittag ein paar Reihen ab und las die Namen und Daten. Solange ich hier lebte und auf zwei Beinen stand, würden diese Menschen jemanden haben, der ihre vergangene Existenz bezeugte. Das finde ich total schön. Also Leute auf dem Friedhof zu besuchen sozusagen, die vielleicht sonst niemand mehr besucht oder auch niemand mehr kennt. Und Kascha ist ganz anders als Martina. Sie ist aus Polen nach Deutschland gekommen und möchte auch auf keinen Fall wieder zurück. Und dennoch bleibt da ein Gefühl, das beschreibt sie so, jeder Mensch hatte doch Heimweh nach einer Zeit, die es nicht mehr gab oder nie gegeben hatte. Das heißt, dass du vielleicht gar nicht so an den Ort, also das Heimweh für den Ort empfindest, sondern für eine Zeit, die du in diesem Ort erlebt hast und die einfach weg ist. Also wenn du zurückgehen würdest in den gleichen Ort, wäre es trotzdem nicht mehr das Gleiche, weil die Zeit halt weitergegangen ist, ja? Und die Leute auch.
Und noch geiler ist der Satz, Heimweh nach etwas, was es eigentlich nie gegeben hat.
Genau.
Manchmal ist es nur in unserem Kopf, in unserer Vorstellung. Es war eigentlich nie so. Und trotzdem sehnt man sich danach und denkt, es ist eine super Beobachtung.
Es ist also insgesamt so ein Buch über Frauenfreundschaft, auch so ein bisschen über das Helfersyndrom, übers Muttersein, aber auch über die innere Zerrissenheit einer Frau, die nicht so leben möchte wie die anderen. Und als dann habe ich mir so Gedanken gemacht über Triggerwarnungen. Ich bin da eigentlich mittlerweile, ja, normalerweise denke ich mir immer, ach, ist übertrieben, braucht man nicht. Aber in dem Film, in dem Buch geht es natürlich zum Beispiel um häusliche Gewalt. Es geht um
Kurze Frage, hast du schon gesagt, wie das Buch heißt?
Ja, da hast du sogar schon drüber geredet. Alle wissen hier alles.
Ja, natürlich, klar. Und ich sage, nein, und die Autorin?
Mareike Krügel. Mareike Krügel, alle wissen ja alles.
Natürlich, genau. Klar. Weil ich war so fasziniert jetzt eingetaucht in diese Welt, dass ich dachte, wie hieß das Buch
alle
nochmal?
Wissen ja alles.
Ja, dieser super
genau.
schöne
ist wirklich
Titel.
Ein toller Titel und der trifft sehr, sehr gut. Und, aber alles es geht halt wieso sage ich immer im Film? Für mich, weil das einfach, ich habe das so bildlich vor mir, dieses Buch. Ich weiß genau, wie das Haus aussieht, wie die Menschen aussehen. Deswegen sage ich, in diesem Film geht es. Nee, wegen Triggerwarnung. Ich glaube, die gibt es ja hauptsächlich vor Fernsehserien und vor Filmen und so weiter. Und manchmal jetzt auch bei Social Media natürlich. Aber wenn es halt geht um häusliche Gewalt, um Suizidgedanken, um Träume von Amokläufen zum Beispiel, also sie macht sich immer wieder Gedanken über zum Beispiel Amokläufe und dann geht es auch um sexuellen Missbrauch. Und das sind zwar dann alles sehr kurze Episoden, aber trotzdem, falls ihr ein Problem damit habt, wäre ich vorsichtig mit diesem Buch. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist es okay. Der Grundtenor des Buches, und deswegen habe ich es auch so sehr gemocht, ist eigentlich so richtig schwarzhumorig und ich fand es wahnsinnig spannend, weil du willst die ganze Zeit wissen, was ist denn jetzt mit dieser Frau? Wurde die wirklich von ihrem Mann geschlagen? Was ist denn da los? Was passiert da zu Hause? Geht sie wieder zurück zu ihm und so weiter? Und für mich war es ein Sonntagsbuch. Ich habe jetzt die neue Einstufung Sonntagsbuch, weil ich am Sonntag immer am meisten Zeit habe und dann lese ich halt wirklich sehr viel. Und das ist ein Buch, das habe ich in einem Sonntag gelesen und konnte es nicht weglegen. Also bei Pi mal Daumen war es ähnlich, das habe ich auch das war auch ein Sonntagsbuch. 25 letzte Sommer war auch ein Sonntagsbuch. Also insofern, das liest sich wahnsinnig schnell, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass man vieles darin wiedererkennt. So, dass man so ähnliche Dinge, wenn man eben auch auf dem Land aufgewachsen ist, auch schon erlebt hat. Und ich bin immer froh, dass ich jetzt in der Stadt bin und diesen Buschfunk eben nicht mehr habe. Und dass meine Nachbarn nichts von mir wissen. Die wissen auch nicht, dass ich diesen Podcast mache.
Super.
Ja.
Sonntags.
Alle wissen hier alles von Mareike Krügel. Große Empfehlung.
Ein sehr schöner Titel. Genauso wie auch hier Geschmack von Apfelkern.
Von wem übrigens?
Das ist, und zwar, die heißt Katharina Hagena. Und ich habe jetzt gerade nochmal so geguckt, was sie noch geschrieben hat. Ich habe nie wieder was von ihr gelesen, aber ein Buch heißt, das erschien zuletzt, Das Geräusch des Lichts. Mhm. Dann gab es Vom Schlafen und Verschwinden. Das waren so zwei weitere Titel.
Ich habe es jetzt vor
vom Kiwi Verlag.
Das habe ich schon öfter gesehen. Genau. Das wurde auch verfilmt übrigens. Heute sind wir bei den Verfilmungen.
Auch verfilmt, ja. Und ich finde ja auch, die Autorin, die heute zu Gast sein wird bei uns, Anne Freitag noch, die hat ja auch so wahnsinnig schöne Buchtitel wie Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte oder Den Mund voll ungesagter Dinge.
Das finde ich auch toll.
Oder aber auch, vom Mond aus betrachtet spielt das alles keine Rolle. Also sehr, sehr lang. Mich wundert, dass der Verlag sich darauf eingelassen hat. Man sucht ja aber möglichst kurze Titel. Findet es einen wunderschönen Titel.
Ja, das stimmt. Also, oh Gott, Titelsuche stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wenn du so ein Buch geschrieben hast und dann musst du dir den Titel mit dem Verlag zusammen, das muss ja auch marketingmäßig passen und so. Wir haben ja auch mit Tisi Boll damals drüber geredet, dass er seinen Titel, sein neuestes Buch den Titel trägt, der Englisch ist und du dann einfach irritiert bist, wenn du in der deutschen Buchhandlung einen englischen Titel siehst, dann musst du dich ja als Verlag auch fragen, kaufen das dann die Leute, wenn sie vielleicht erst denken, oh Gott, ich kann aber nicht genug Englisch, um das im Original zu lesen, dabei ist es gar nicht auf Englisch. Also momentan finde ich das ganz interessant, wie die Bücher so betitelt werden.
Ja, und man denkt ja auch, da macht man sich monatelang Gedanken, aber bei Paula Irmschler, mit der ich vor einiger Zeit ja auch mal gesprochen habe, die hat ja dieses Buch Alles immer wegen Dance.
Auch sehr schön.
Und da ging es bis zur letzten Sekunde. Die hatten die ganze Zeit nur diesen Arbeitstitel. Und dann aber Monate vorher musste es alles schon in den Druck gehen. Und dann war es eine Sache von quasi, wir brauchen morgen einen richtigen Titel. Und dann waren sie mit dem eigentlichen Arbeitstitel, glaube ich, nicht so glücklich. Und irgendwie kam einer dann mit diesem Satz, der auch in dem Roman ja selber auftaucht. Und dann haben sie sich darauf geeinigt und dann, damit konnten sie alle leben. Aber das ist manchmal echt auch ein Kampf, auch zwischen Autoren, AutorInnen und Verlag, der aber auch wirklich manchmal bis so ganz zum Schluss einfach noch. Und irgendwo hatten sie das schon mal so gedruckt, diesen Arbeitstitel, und haben gesagt, ja, dann müssen wir den ja nehmen.
Okay.
Weil der stand halt irgendwo schon mal so. Ja, und man denkt immer, okay, das ist doch so wichtig, darüber macht man sich im Detail schon Gedanken und muss das auch wirklich alles ausgeklügelt haben. Ja, und manchmal entsteht das ganz zum Schluss. Und auch dann kann man sich manchmal noch nicht drauf einigen. Ja, es ist schwer, aber es ist so wichtig.
Du, mein Buch damals, da haben wir auch sehr lange überlegt und dann haben wir es genannt Podcasting.
Podcasting. Das ist ein Fachliteratur. Du warst ja eine der ersten PodcasterInnen hier überhaupt in Deutschland.
Aber das fand ich echt lustig.
Und hast da so eine grundlegende Lektüre. Nee, wie nennt man das? Ein Grundlagenwerk.
Ich will eigentlich schon, dass du es hast Bibel du geschrieben. Nennst, weißt du?
Eine Bibel. Die Podcast-Bibel hier in Deutschland, die stammt von dir, auch vor ein, zwei Jahren überarbeitet nochmal neu.
Ja, du, und mir ist letztens aufgefallen, ich habe das, also 2018 kam das raus, 2021 kam die neue Version raus, wo dann Clubhouse mit drin war, von dem ich dachte, es wäre größer und länger. Gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Zumindest nicht in der Art, dass es irgendwie noch Belang hätte. Aber ich habe mir gedacht, jetzt sind ja wieder 3 Jahre vergangen. Jetzt hat sich schon wieder so viel getan. Also ich meine, die Grundsachen in so einem Buch stimmen zum Glück weiterhin, aber vieles ist halt jetzt auch wieder überholt. Viele Dienste gibt es nicht mehr, die da drin stehen und so weiter. Also eigentlich müsste man mal wieder, aber pst, sagen wir nicht mal im Verlag.
Die Welt ist so viel Arbeit. Die Welt dreht sich schnell. Weißt du, die Welt dreht sich wirklich schnell, wirklich schnell.
Oh, Bastian Pastewka und deine Freundin Anke Engelke haben auch eine neue Serie draußen übrigens.
Bei Amazon Prime. Yes. Ich habe sie auch noch nicht gesehen,
aber sie steht heute schon
ich glaube,
auf meiner
sie
Liste.
Ist jetzt alles klar, sehr cool.
Noch ein Satz.
Ich habe einen ganz schönen.
Ja.
Er hatte sie mit seinem Blick geröstet, sie von beiden Seiten gut durchgebraten. Sie spürte immer noch seinen Blick, als würde dir jemand ein Streichholz unter der Bluse anzünden.
What?
Ja, und davor kam noch der Satz, das Feuer war erloschen, aber die Hitze in ihrem Gesicht geblieben. Es geht nämlich um die Frau eines Toten, die erinnert sich an den Moment, als sie ihren ersten Mann das erste Mal sah. Und dann, deswegen heißt es, das Feuer war erloschen, aber die Hitze in ihrem Gesicht geblieben. Er hatte sie mit seinem Blick geröstet, sie von beiden Seiten gut durchgebraten. Sie spürte immer noch seinen Blick, als würde dir jemand ein Streichholz unter der Bluse anzünden.
Und das, von wem ist das?
Was
ist
das? Das Lustige.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich es mag.
Das Buch ist von Ayelet Gundagoschen und heißt Löwen wecken.
Ah, mhm.
Es geht,
Kiwi Verlag,
es ist ein wirklich ein ganz toller Roman aus Israel mit einer ganz interessanten Geschichte. Es geht um Ethan Green, es ist ein Neurochirurg und der setzt sich nach einem frustrierenden Tag nach seiner Spätschicht in sein Auto, arbeitet nämlich draußen in der Provinz, entscheidet sich für eine Strecke so durch staubige Landschaft, wo er das Auto mal voll ausfahren kann und das tut ihm gut an diesem Abend und plötzlich gibt es einen Schlag. Er hat einen Mann überfahren und der sieht nach einem Einwanderer aus. Und er lässt diesen Mann liegen und meldet den Unfall nicht. Und am nächsten Morgen steht die Frau dieses toten, illegalen Einwanderers bei ihm vor der Tür und macht ihm einen Vorschlag.
Okay.
Es ist eine irre spannende Geschichte, die ist mit ganz viel Liebe geschrieben. Geht ja auch um Flüchtlinge, die auf ein besseres Leben hoffen, die in Afrika nicht glücklich werden. Oder wie es in diesem Buch heißt, alles liegt daran, dass die Sonne bei ihnen auf der falschen Seite aufgeht, dass sie aus der Wüste kommt und ins Meer fällt. Die Sonne muss aus dem Wasser kommen, schön sauber. Wenn die Sonne aus dem Sand aufsteigt, sind deine Tage nie wirklich sauber.
Och.
Ey, das muss man erst mal formulieren. Es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch. Löwen wecken. Auch da wieder ein ganz schöner Titel auch.
Ja, das stimmt. Dann sage ich dir jetzt auch noch einen schönen Satz. Und zwar wirklich aus dem 25 letzte Sommer, den hatte ich mir notiert. Ich wollte nicht das, was ich hatte, sondern das, was ich nicht hatte. So war ich an diesem Morgen nicht der frühe Vogel, der fröhlich den Wurm fängt, sondern der erschöpfte Spatz, der gefangen im Käfig sitzt und grübelt. Das fühlte sich weder richtig noch gut an und so gar nicht nach dem Menschen, der ich eigentlich war, geschweige denn sein wollte.
Ja, ganz schön.
Der erschöpfte Spatz, das Bild fand ich sehr nett, oder?
Ja, super toll. Ganz schön.
Also machen wir euch noch Lust auf noch mehr Bücher. Mhm. Das ist ja unser Job hier, oder?
Zeit für die Community.
Zeit für die Community. Diesmal keine Sprachnachrichten, sondern E-Mails, die wir bekommen haben an liesunddas@gmail.com.
Cool.
Ich habe noch ein paar Sachen übrigens, also keine Sorge, wenn ihr jetzt heute nicht drankommt, dann kommt ihr nächstes Mal dran, weil ich pick immer zwei raus. Und diesmal ist das von Antje und von Katrin. Und zwar Antje schreibt, liebes Podcast-Team, vielen Dank für diesen sehr unterhaltsamen und informativen Literatur-Podcast. Gerne sende ich euch ein paar sehr unterschiedliche Buchtipps aus meinem Sommerurlaub zu. Zum einen empfiehlt sie, hat drei Empfehlungen für uns. Colson Whitehead, Underground Railroad, habe ich auch gelesen, ist wirklich ein sehr gutes Buch. Sie schreibt, dieses Buch wurde mit dem Pulitzer Prize ausgezeichnet und ist ein erschütternder Roman über die Zeit der Sklaverei in den Südstaaten der USA. Dann empfiehlt sie von Robert Galbraith, Der Ruf des Kuckucks, ein spannender und gut geschriebener Kriminalroman aus der Feder von Joanne K. Rowling, die hier unter Pseudonym schreibt, Auftakt einer Reihe über ein wirklich interessantes Ermittlerteam. Und den fand ich ehrlich gesagt am spannendsten von den dreien, weil ich das erste auch schon kannte, von Susanne Mathiesen, Ocelot und Friesenerz, sind wir auch wieder bei den guten Titeln, Roman einer Sylter Kindheit, die 70er und 80er Jahre auf Sylt. Und dann schreibt Antje, wer wie ich alle Sommerferien der Kindheit auf dieser Insel verbracht hat, wird dieses Buch lieben, aber auch für Nicht-Sylt-Liebhaberinnen ein abwechslungsreicher Blick auf eine vergangene Zeit, leicht humorvoll und durchaus kritisch erzählt. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Viele Grüße, Antje, aus der Nähe von Braunschweig. Welches würdest du nehmen?
Ich glaube, das mit Ocelot und Friesenerz hatte ich schon mal
schon,
in der Hand.
Ach so, hast du schon. Okay.
Und habe es am Hamburger Hauptbahnhof mal gelesen, in der Buchhandlung angelesen. Und bin aber nicht sicher, ob ich mir das auch noch abfotografiert hatte. Denn wenn mir Bücher gefallen, fotografiere ich die einfach ab, damit ich später mich daran erinnern kann. Und ich habe aber keine Erinnerung, wie mir das so am Anfang gefallen hat. Aber ich habe ja auch Bock auf die Küste. Ich habe auch Bock auf Nordseegeschichten, allein als Dörte Hansen-Fan. Weil es darf ich natürlich total. Und man denkt immer, oh, gibt es irgendwas Schönes wieder mit schöner Sprache und mehr. Aber da würde ich als erstes mal reinlesen.
Genau, ich auch. Also vielen Dank für diese Tipps. Und Katrin hat uns auch noch geschrieben. Magst du lesen?
Das Haus der Düfte ist eine spannende und unterhaltsame Familiengeschichte vor dem Hintergrund der Entwicklung und Herstellung von Düften und Parfum. Man möchte schon während des Lesens sofort in die nächste Parfümerie laufen, um die Düfte von Jasmin, Lavendel und Bergamott zu erschnuppern. Es ist eine zauberhafte Geschichte und die Autorin verwendet verschiedene Namen. Es gibt auch eine Ausgabe von Pauline Lambert. Mhm. Aha, Moment mal, es gibt verschiedene Ausgaben unter verschiedenen Namen. Oder ist das Buch ein solcher Klassiker, dass er mehrfach verlegt wurde, bei anderen Verlagen jeweils und unter einem anderen? Verstehst du das?
Also ich finde es jetzt gerade nur als Das Haus der Düfte von Martina Sahler.
Wie interessant ist
das denn? Der große Frauen- und Familienroman über die Parfümstadt Grasse.
Aha.
Da war ich auch schon mal. Das
witzig.
Ist schön, ne? Frankreich.
Und zusätzlich empfehle ich fast schon einen Klassiker, Liebe in Zeiten des Hasses und 1913 von Florian Illies. Erst dieses Jahr gelesen, ich kann mit den Bestsellerlisten nichts anfangen und lese Bücher oft erst dann, wenn sie mir als Empfehlungen von Menschen, die ich schätze, über den Weg laufen. Katrin, na, guck mal. Ja, Das Haus der Düfte. Ich hatte neulich erst mit einem Parfümeur gesprochen.
Oh.
Und war hochspannend, aber ich war auch ein bisschen desillusioniert, dass da nicht immer unbedingt die echten Substanzen drin sind und Essenzen, okay. sondern dass jeder Duft chemisch kreiert werden kann. Und teilweise
echt?
Auch nachhaltiger ist, besser ist, wertiger ist, natürlich auch länger hält. Also man kann alles, und das ist so kompliziert und auch wirklich schwer zu verstehen, wie das genau funktioniert, aber man kann jeden Duft auf dieser Welt, es ist ja nichts anderes als Chemie, es sind einfach nur chemische Formeln, bam, und man braucht keine echte Vanilleschote, um Vanille zu erzeugen. Braucht man nicht. Im Gegenteil, die Leute, hat er gesagt, denken immer, Natur ist besser. Ist aber nicht so. Nicht im Bereich der Düfte.
Interessant. Oh, aber ne? Stell dir das mal vor, jetzt angenommen, jemand sagt zu dir, mach mal Lavendel im Labor. Und dann, ich meine, weißt du, bei anderen Dingen, da kannst du das ja so ein bisschen berechnen und kannst dir vorstellen, aber wie machst du einen Duft, der ja eigentlich, riechen ist ja so ein Gefühl, finde ich. Das ist ja irgendwie gar nichts, was du beschreiben kannst. Wie riecht Lavendel? Jeder von uns weiß es.
Ja,
du könntest,
ja aber unsere Gehirne funktionieren unterschiedlich. Wir nehmen sie vielleicht dann doch etwas leicht verändert wahr. Aber Lavendelgeruch ist, glaube ich, einfach diese eine Formel. Man kann das alles runterbrechen.
Ja, irre.
Das wirkt so unpoetisch, ne? Also
ja.
Parfum ist etwas Feines. Und man denkt, da muss doch das Original hier vom Wal drin sein. Wie heißt das nochmal? Wie heißt die Walkotze nochmal, die so wertvoll ist? Die kostet,
was?
Ja, na, das ist total.
Walkotze?
Oh, Umbra,
ich weiß, gar nicht
Umbran,
wissen.
Ambran, Umba.
Ja, wenn ich jetzt Walkotze google, meinst du, da kommt
ja,
was?
Ja, Walkotze.
Ecosia natürlich.
Walkotze Parfum.
Ambra.
Ambra, nicht Umbra, sondern Ambra ist nichts anderes als Walkotze.
Eine graue, wachsartige Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen.
Ja, und wenn du so etwas am Strand finden könntest, kannst du damit, was weiß ich, 100.000, 500.000 Euro bekommen. Für so ein ganz bisschen von diesem Ambra. Das ist wie ein Sechser im Lotto.
Oh, okay.
Ja, aber,
naja,
aber ist,
dann lieber synthetisch, glaube ich.
Ja, ne? Also das eigentlich kann es keiner bezahlen, dass man das Echte verwendet. Wahnsinn. Deswegen ja, kann man auch synthetisch.
Was macht eigentlich
herstellen.
Patrick Süßkind?
Weißt du was, ich frage mich das seit 100 Jahren. Ich weiß ja nur, der lebte einsam in Paris, irgendwie unterm Dach in einer Mansarde. Und dort hat er seine Romane geschrieben. Ich weiß nicht, wann der letzte rauskam, vor 30 Jahren oder wann auch immer. Er hat uns das Parfum gegeben, ein unglaubliches Buch.
Ja.
Und ich habe noch ein zweites von ihm gelesen. Und ich meine, da ist ja was Geniales dabei. Und so einer muss doch noch einen weiteren Geniestreich raushauen können.
Sein 85 veröffentlichter und bislang einziger Roman, Das Parfum, wurde zu einem Bestseller.
Ich dachte, er hatte noch mal irgendwas. Die Taube war zum Beispiel noch von
ja,
ihm.
Ja, das sind aber wohl Stücke.
Ach so,
also
wirklich?
Auch der Kontrabass zum Beispiel ist wohl ein Stück.
Das ist ein Monolog im Theater, das ist richtig. Aber ich dachte, er hätte noch
September 2006.
Ich dachte, er hatte die Taube gemacht, aber...
Wurde das Parfum verfilmt? Ah, ja, stimmt.
Ja, Patrick Süßkind.
Ja, interessant.
Ja, man denkt doch, ey, komm bitte, du musst bitte doch noch was schreiben, gib uns mehr. Ja, also die Taube, die Geschichte von Herrn Sommer gab es aber noch. Es gab die Geschichte von Herrn Sommer und es gab die Taube. Die habe ich beide. Und ich glaube nicht, dass das Theaterstücke waren.
Tja.
Naja, wie auch immer. Es ist lange her auf jeden Fall. Und er hat Reden für geschrieben, teilweise
sehr
auch. Wie Kir Royal oder vom Suchen und Finden der Liebe, so ein Titelfilm. Rossini, Fernsehserie. Da hat er dann auch geschrieben. Aber das ist zu wenig.
Ja, ich frage mich immer, wovon leben diese Leute dann eigentlich und sind die vielleicht, haben die einen ganz normalen Job, von dem wir nichts wissen, weißt du?
Ja.
Oder reiche Frau, keine Ahnung. Sehr seltsam. Ja gut, egal. Hast du wieder eine Graphic Novel für uns dabei?
Diese Graphic Novel heißt The Many Deaths of Lila Starr und das ist der englische Titel auch hier ins Deutsche übernommen, von Felipe Andrade und Rum V. heißt er. Und die Geschichte ist folgende. die Menschheit steht kurz davor, die Unsterblichkeit zu entdecken. Ja? Was bedeuten würde, dass der Tod sein Job los ist da oben im Himmel. Ja? Also die Menschen stehen kurz vor diesem Durchbruch und der Tod wird oben vom großen Chef entlassen auf die Erde. Und man bietet ihr dann noch an, sie kann ein sterbliches Dasein führen als eine junge Frau Mitte 20. So, und der Tod wird also auf die Erde geschickt, das ist eine Frau mit vielen Armen und will sich aber nicht abfinden damit. Und es gelingt ihr, sich genau an den Ort zu begeben und zu dem Zeitpunkt dort auf die Erde zu kommen, zu dem genau die Person, die später die Unsterblichkeit und die Formel entdecken wird, geboren wird. Und jetzt ist die Frage, denn sie will natürlich diese Person töten, ob sie es schafft oder nicht. Das Ganze beginnt mit einer wilden Taxifahrt durch Mumbai. Wir sind in Indien, da alles natürlich verstopft. Und da wird also dieses bestimmte Kind geboren. Und Mrs. Shah schreit ihren Mann durch den betörenden Verkehrslärm an. Fahr schneller, während er sich durch die unmöglichsten Lücken schlängelt. Und dann gibt es aber Szenenwechsel zu einer Abschlussparty eines Medienforschungsjahrgangs. Es ist das Jahr 2019. Sie und er sitzen am Fenster und rauchen und so. Und er denkt, hey, mit der bekomme ich ein Date. In Wirklichkeit hat sie ihm aber gar nicht zugehört. Wir sehen ihr dann ins Gesicht und dann heißt es, unter den zarten Locken rabenschwarzen Haars waren ihre Augen an die Lichter der Stadt geheftet und ihre Gedanken trieben umher wie der Zigarettenrauch. Wir sehen also, diese Geschichte ist nicht nur sehr liebevoll erzählt, sie ist auch sprachlich ganz schön. Sie ist auch humorvoll erzählt. Also wenn zum Beispiel Tod zum großen Chef da oben gerufen wird, das ist ein dreiköpfiger Gott, wie ihn die Inder offensichtlich haben, ja, und sie entlassen wird, dann sagt er zu ihr, es ist nichts Persönliches. Wir strukturieren die Gesamtabteilung um. Und sie dann, das ist mir egal. Ich bin tot. Ja, große, bedrohliche Zunge, stechende Augen, sechs Arme. Ihr könnt mich nicht feuern. Ich bin die letzte Konsequenz. Steht auch so in der Jobbeschreibung. Naja, sagt er, nein, nein. Das ist alles wohl überlegt, geplant. Es wird nicht mehr so viel Tod geben. Und sie dann irgendwie, hey, dann schickt doch eine Klage. Ja, erschlagt das Kind mit einem Blitz, belegt es mit einem Fluch. Mir doch gleich. Es ist also auch sehr humorvoll. Es ist eine wirklich tolle Geschichte und dazu ganz schöne Farben. Mhm. Alles so pastellene Farben in grün, rosa, blau, orange. Aber eben auch eine echt schöne Geschichte. Und dieses Mädchen, das am Anfang vom Fenstersims stürzt, mit Absicht wohl, heißt Layla Starr. Mhm. Und sie kommt ins Krankenhaus, stirbt dort und Tod, die auf die Erde herunter komplimentiert wird, wird in sie hineingeboren. Und nach 20 Minuten ist diese Person plötzlich wieder lebendig und will gleich das Baby auf der Station töten, schafft es aber nicht, weil das Baby schon einen Namen hat. Und dann bringt sie es nicht übers Herz. Und dann wird sie entdeckt vom Krankenhauspersonal und sie flüchtet aus diesem Krankenhaus raus aus dem Gebäude und wird direkt von einem LKW erwischt. Dann heißt es, es war in allen Zeitungen, das Mädchen, das starb und lebte und wieder starb. Ja, und sie wird diesem neugeborenen Jungen fortan im Laufe dieser Graphic Novel mehrfach begegnen. Ist eine echt coole Story und auch ganz schön gezeichnet. The Many Deaths of Layla Starr.
Auch wieder die Frage, warum sie das nicht auf Deutsch gemacht haben. Aber gut.
Oder die vielen Tode, der Layla Starr. Finde ich, hätte auch ganz gut geklungen, oder?
Ich habe mich auch jetzt gerade durchgeklickt, während du erzählt hast. Es ist wirklich sehr pastellig.
Ja.
Und was mir gut gefällt, ist, dass ganz viele von den Bildern, ich weiß nicht, das ist jetzt nur hier bei der Leseprobe so, vielleicht ist es im Rest des Buches nicht, dass die so CinemaScope-mäßig sind, also so ganz schmale Streifen einfach, die aber über die gesamte Seite gehen und nicht so diese typischen, eher quadratischen Bildchen und so. Das finde ich total schön.
Die nerven
mich
allerdings ein bisschen.
Echt?
Ich finde, dass die nicht so schön zu lesen sind. Also witzigerweise.
Ja, okay.
Ja, und das Lustige ist, mein erster Blick auf dieses Buch war, der Stil gefällt mir nicht. Das war mein erster Blick auf dieses Buch. Und dann habe ich aber so Probe gelesen und dachte, oh, das ist cool erzählt. Das ist auch eine coole Geschichte. Und dann habe ich mit mehr Ruhe mir diese Bilder angeschaut und fand es total cool, weil es auch so ganz leicht abstrakt ist. Es ist nicht allzu naturalistisch gezeichnet, aber und dann hat mir das, und ich finde auch diesen Gott mit den drei Köpfen,
ich
kann ihn gar nicht angucken. Das sieht total eklig aus. Also da mag ich eigentlich fast schon gar nicht hingucken, aber der ist nur am Anfang so. Und dann gibt es aber so wunderschön gezeichnete Dinge und ich kann richtig in diese Farben auch eintauchen, gerade im späteren Roman. Das ist ein Genuss für die Augen auch für mich, wenn man sich so darauf einlässt.
Und halt mal eine ganz
jedes
andere...
Kapitel hat auch eine eigene Farbgebung.
Mal was aus Indien, weißt du, nicht immer nur, immer nur in Anführungszeichen Amerika, Europa und so, sondern mal aus Indien sowas. Das finde ich total cool.
Larissa, es gibt richtig gute Nachrichten.
Ja.
Und etwas ganz Besonderes. Es gibt eine Premiere eigentlich.
Eine Premiere, und ich muss auch echt sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil unser nächster Gast kann uns jetzt alles um die Ohren hauen, was sie möchte. Denn wir haben unsere erste Leselöwin. Das heißt, wir sind ja bei Steady, und Steady ist eine Plattform, auf der ihr uns unterstützen könnt, um diesen Podcast möglich zu machen. Und da haben wir drei Pakete. Und das kleinste Paket, da unterstützt ihr uns einfach mit ein paar Euro im Monat. Das mittlere Paket, da kriegt ihr noch Nachlese, also noch ein bisschen mehr Quatsche. Und dann gibt es das große Paket, das sind knapp 10 Euro im Monat, und die dürfen mit uns dann auch einmal im Monat reden und sich beteiligen an diesem Podcast. Und jetzt haben wir die erste Leselöwin, und das ist Kim. Hallo Kim.
Hi, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Könnte mich gut verstehen.
Erzähl mal ein bisschen von dir selber. Also, wer bist du? Was liest du? Was machst du so?
Und vor allem, wo bist du, Kim?
Ich bin in Lichtenau, das ist in der Nähe von Paderborn. Vielleicht kennt ihr das ja.
Ah, ja, natürlich. Zweite Liga, manchmal erste Liga.
Ja, ich arbeite als Erzieherin in der Jugendhilfe, vorher auch einige Jahre im Kindergarten, und ja, lese sehr gerne querbeet. Also da ist ziemlich viel dabei, oft auch Sachbücher. Ich mag auch gerne Gedichte. Ich lese im Moment auch viel online und habe euch übrigens erst über Instagram gefunden und habe dann reingehört, ja.
Sehr gut, dann bringt es doch was ich da bei Insta die ganze Zeit versuche zu machen, weil das ist natürlich ein sehr kleiner Account noch, aber ich hoffe immer, dass ich da auch ein paar Sachen hinstelle, die euch vielleicht interessieren oder dich auch in dem Fall angelockt haben, so soll es sein. Was hast du momentan auf dem Nachttisch liegen, was liest du gerade?
Ich lese gerade etwas, worüber ich nicht sprechen darf. Ich habe mich als Testleserin beworben und ja, mir wurde das Manuskript zugeschickt. Sie hat halt gefragt, wer Interesse daran hätte, und dann hat sie auch einen Feedbackbogen geschickt, und der wird bis zum 18. zurückgeschickt. Genau, und dafür musste ich auf jeden Fall auch eine Schweigepflicht unterschreiben, also dass ich nichts davon nach außen trage.
Okay. Über welche Plattform funktioniert das in dem Fall? Gibt es nicht auch sowas wie Lesejury, wo man auch, oder vorablesen.de, wo man dann auch tatsächlich Bücher zugeschickt bekommt? Wie bist du an dieses Manuskript gekommen?
Also auch über Instagram. Ja, losgelesen, ja. Und fand es sehr interessant, was ich gemacht habe. Ja.
Hast du das schon öfter gemacht oder war das jetzt das erste Mal?
Das war das erste Mal.
Okay. Das fände ich ja als Autorin ganz seltsam, dass man irgendwie dann schon so vorab, vor Veröffentlichung dann schon Stimmen hört und dann sagt vielleicht jemand, nee, also die Figur ist ja total daneben, und dann sagen das vielleicht vier Leute, und dann musst du die ganze Figur vielleicht rausstreichen oder so.
Ich habe neulich mit einem Koch, der auch sehr viele Kochbücher rausbringt, ich glaube 42 Kochbücher bisher, Christian Henze, Sternekoch aus Füssen, aus der Ecke unten, und der lässt immer vorkochen auch von einigen Fans. Bevor diese Rezepte dann endgültig im Kochbuch stehen. Man konnte auch über Instagram, glaube ich, sich bei ihm bewerben. Und dann hat er da auch so ein paar Koch-Omis, aber die müssen jetzt auch nicht alle älter sein. Vielleicht sind auch Junge dabei, aber die sind mittlerweile ja auch fast schon FreundInnen. Und die kriegen diese Rezepte zuerst und kochen das erstmal nach zu Hause und sagen dann aber auch, also weißt du, das ist aber wirklich ein bisschen viel Zucker, oder hier kannst du noch mal 5 Minuten länger im Ofen lassen und so. Und dann berücksichtigt er das aber auch, und dann sind sie irgendwann druckreif. Und das finde ich auch so ganz schön.
Das ist ja sowas Ähnliches. Ja, das finde ich gut, weil nicht jeder, also das kann ich total nachvollziehen, weil das ist immer das Typische, wenn meine Mutter mir irgendwelche Rezepte gibt, dann funktionieren die bei mir nicht, weil ihr Herd zum Beispiel komplett anders ist oder der Backofen, weißt du, dass dann welche Temperatur du dann wirklich nehmen musst und sowas, das ist komplett unterschiedlich bei manchen Herden. Und dann ist es natürlich cool, wenn du das einfach mal testen lässt, bevor dann die Leute sagen, hey, das klappt alles nicht, was in diesem Buch beschrieben wird.
Der große Unterschied ist natürlich Ober-Unterhitze oder hier das mit dem Propeller. Wie heißt das?
Umluft.
Umluft, genau. Umluft oder Ober-Unterhitze. Das macht einen Unterschied. Da muss man immer darauf achten, für was ist diese Anweisung gerade, dieses Rezept, denn da kann man daneben liegen.
Kim, was mich von dir interessieren würde, ist, was hältst du denn von unserem Podcast? Und du musst uns jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, sondern sag uns doch mal, was du gerne daran magst und was du vielleicht nicht so gerne daran magst. Gibt es Stellen, die du überspringst?
Also ich finde das gut, wie ihr euch so gegenseitig ergänzt und auch jeder so seine Bereiche hat. Also dann die Graphic Novels und auch eher die Gedichte und dann die Romane. Und das ist ein schöner Kontrast dann auch. Und auch, dass ihr dann eben auch über, zum Beispiel jetzt übers Backen redet oder Kochen. Also, das passt trotzdem noch irgendwie zusammen und man kann das auch irgendwie gut beim Fertigmachen morgens mal hören oder beim Schminken oder so. Ja, also ich habe mir tatsächlich jetzt auch alle Folgen noch angehört.
Gott. Alle 19, 18. Und,
ja, hat mir Spaß gemacht.
Haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt?
Also ich finde, dass es ist mir jetzt kein großer Kontrast aufgefallen, aber in einem positiven Sinne, weil ich finde, das kam von Anfang an sehr professionell rüber. Und ich finde es schön menschlich, dass ihr manchmal dann sagt, oder dass ihr nicht alles rausschneidet, wenn zum Beispiel sich jemand ein bisschen baspelt oder da irgendwie sowas kommt. Und es ist einfach dann ziemlich nah dran und das gefällt mir gut.
Ja. Muss es denn professionell sein? Denn das ist ja oft so die Aussage, ey, es ist ein Podcast, es muss jetzt auch gar nicht so professionell klingen, aber dir ist es aufgefallen. Also
ja, professionell und gleichzeitig nah am Menschen, also nah dran.
Das ist eine gute Zusammenfassung. Das trifft eigentlich so das Podcast-Gefühl, das ich auch immer habe. Es muss, also es stört einen schon, wenn es die ganze Zeit irgendwie klackert oder irgendwie der Ton schlecht ist oder so. Aber nah am Menschen, das ist total schön gesagt. Und Christian, übrigens, da muss ich jetzt mal ein Hühnchen mit dir rupfen. Du schneidest ja immer. Ja. Und ich dachte nämlich auch, dass du viel mehr wegschneidest. Und letztens habe ich dann einmal kurz reingehört, wo ich dann am Anfang wieder nicht geschafft habe, den scheiß Jingle abzufahren.
Ja, und da wusste ich immer nicht, genau, da wollte ich dich noch fragen, soll ich das drin lassen oder nicht?
Ja,
weil du plädierst ja immer dafür, dass das drin ist. Und wenn du das so erzählst, dann erzählst du es so, als sei es auch für die offizielle Aufnahme. Und ich habe es auch einmal, habe ich es, glaube ich, auch weggeschnitten, weil es läuft ja eigentlich immer schief, bis auf heute. Heute lief alles gut.
Heute habe ich es echt geschafft, gell?
Ja, heute war alles in Ordnung. Und dann überlege ich mir aber, mache ich das? Aber es ist ja auch schon eine Art so eine Running Gag.
Es ist wirklich
und deswegen habe ich gedacht, das lassen wir drin, weil es einfach auch so heiter ist.
Nein, du kannst alles, also hiermit sei es auch on tape gesagt, du kannst alles drin lassen, es ist mir wurscht.
Ja, das machen wir auch in der Regel.
Genau, das ist Podcast.
Es sei denn, es kann mal sein, dass jemand auch nervös ist und da ist ein Ä, jagt das andere, dann putzen wir das natürlich und nehmen dann so ein paar Äs raus. Aber im Prinzip ist fast alles drin.
Genau.
Wenn Kim das absegnet. Und das war auch ein schönes Zitat von Kim. Das kannst du auch gleich für Instagram verbraten mit dem eigenen Schild. Professionell, trotzdem nah am Menschen. Kim Göcking unten runter. Weißt du, kannst du gleich verbraten. Larissa, du kümmerst dich um unseren Instagram-Account.
Oh ja, genau. Ja, wunderbar.
So liebevoll und auch so schön. Auch wie du das mit den Farben machst. Also ich gucke das selber immer sehr, sehr gerne.
Ach, schön.
Und ich bin nicht so oft bei Instagram. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich habe gedacht, ich habe es jetzt gesehen, aber ich habe vergessen zu liken. Und dann wiederum sagt jemand zu mir, man darf seine eigenen Sachen nie liken. Das ist höchst peinlich. Und dann denke ich, okay, zum Glück habe ich es nicht geliked. Oder brauchen wir jeden Like?
Ist momentan auch ein Like. Brauchen wir noch jeden Like.
Gut. Okay, alles klar, dann Peinlichkeit hin
oder
her.
Oder teil mal was, das ist vielleicht...
Ich like.
Ja, kannst du es ja mal in deine Story...
Ja, ich muss das viel öfter machen.
Ja. Ich weiß. Naja, Insta ist so eine Sache für sich. Man müsste ja eigentlich auch bei TikTok sein. Also wir müssten eigentlich so BookTok oder sowas machen. Aber da habe ich, also nee, ich habe gerade irgendwie keine Lust darauf. Ich bin eher so die Insta-Maus und dann machen wir halt Insta. Und ich glaube auch, also wir, soweit wir wissen, hören uns ja vor allem Frauen in unserem Alter. Also Kim ist da eher noch zu jung. Die drückt jetzt unseren Altersschnitt zum Glück, ganz cool. Aber okay, sonst sind die Frauen eher, glaube ich, so um die 50.
Ja, wobei wir sind doch so offen, wir sind ja auch von den Themen her so offen.
Ja, aber die sind eher auf Insta, meine ich, weißt du, die sind, glaube ich, gar nicht alle so auf TikTok.
Ja, okay, ja.
Genau, das war jetzt so meine Ausrede, warum ich kein TikTok machen will.
Nee, ist gut, hast du recht, lass das bloß.
Also, wo kämen wir denn dahin?
Lass das bloß. Genau.
Ja, denke ich auch.
Wir bleiben in Kontakt, Kim, du schreibst mir gerne, wenn du irgendwie, wir sind ja in Schreibkontakt momentan über Steady. Und ansonsten gucken wir mal, was wir nächsten Monat so machen. Vielleicht gibt es da schon neue Leselöwen, dass wir dann vielleicht zusammen über irgendein Buch reden können. Müssen wir mal einfach mal abwarten. Wenn ihr Lust habt, kommt zu uns. Den Steady-Link gibt es auf liesunddas.com oder direkt bei Steady einfach mal liesunddas eingeben, dann findet ihr uns auch. Also, vielen, vielen lieben Dank, Kim, dass du dabei warst und viel Erfolg mit deinem Büchlein. Wie gesagt, wir verlinken es gerne auch auf unserer Seite. Ja? Danke dir.
Schön. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, Kim. Grüße.
Tschüss.
So.
Ja.
Zu Gast haben wir heute natürlich auch wieder jemanden, und zwar ist das diesmal Anne Freitag. Sie hat 18 Bücher publiziert, wenn ich es richtig gelesen habe, aber du kannst auch gerne kopfschütteln oder nicken oder so.
Nein. Es waren viele.
Viele Bücher, genau. Also ich habe 18 gezählt, unter auch teilweise verschiedenen Namen, das hatten wir mittlerweile auch schon das Thema, unter verschiedenen Genres auch, und das aktuelle Buch heißt Lügen, die wir uns erzählen. Und ist jetzt gerade erschienen. Und ich fand ganz, ganz süß, Anne, ich war auf deiner Homepage und habe dann deine eigene Biografie gelesen. Und die ist so nett geschrieben, deswegen will ich die jetzt mal kurz mal vorlesen. Und zwar steht da, Anne Freitag hat International Management studiert, ist pünktlich zur Wirtschaftskrise fertig geworden, hat über 100 Bewerbungen geschrieben, keinen Job gefunden, eine Weile in einer Boutique gearbeitet, sich arbeitslos gemeldet, zur Grafikdesignerin umgeschult, sich als Quereinsteigerin mit mieser Bezahlung in diversen Agenturen anstellen lassen und ist dann endlich ihrem Traum nachgegangen, dem Schreiben. Und das fand ich so schön, weil ich glaube, das ist so ein Weg, den viele gehen. Und dann aber wahrscheinlich nicht diesen letzten Schritt wagen, sondern dann eher so weitermachen oder sich denken, okay, dann studiere ich doch BWL oder mache halt irgendwas Sicheres, Safes. Und du hast gesagt, nee, vielleicht ist das alles ein Grund dafür, dass ich eigentlich das machen sollte, wonach mein Herz verlangt, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass man dazu sagen muss, dass das, was ich studiert habe, was sehr Sicheres war. Mhm. Und das ist ja gründlich in die Hose gegangen. Also ich habe erst Tourismus und Eventmanagement und dann International Management studiert. Und ich hab zwei Uni-Abschlüsse, also die waren jetzt nicht summa cum laude, aber die waren schon wirklich nicht verkehrt. Und ich habe ein Auslandssemester gehabt und ich habe Praktika gehabt und ich habe eigentlich alles gehabt, was man haben muss, um Erfolg zu haben. Aber ich hatte keinen, also überhaupt gar keinen. Ich war so erfolglos, dafür müsste man ein eigenes Wort erfinden. Und deswegen glaube ich, dass es genau andersrum ist. Ich habe so sehr versucht, auf eine sichere Bank zu setzen und so sehr versucht, meinen Weg zu ebnen, der es mir dann ermöglicht, erfolgreich zu sein und abgesichert zu sein. Und habe mich erst getraut, das zu machen, was ich machen will, als ich nicht, also wirtschaftlich nicht tiefer sinken konnte. Also es war ja wirklich eigentlich schon, ich saß ja nicht nur im Dreck, ich habe ja gerade noch so durch die Nase geatmet, so. Und erst dann, und deswegen kann man, finde ich, auch gar nicht von Mut wirklich reden, weil erst dann bin ich diesen Schritt gegangen. Ich hätte den ja schon vorher probieren können, aber ich habe es mir nicht zugetraut. Ich habe bei Amazon geguckt, wie man Bücher veröffentlicht. Dann habe ich das Wort EPUB gelesen, habe das kalte Grausen bekommen, weil ich nicht wusste, was es ist, und bin schreiend in die andere Richtung gelaufen. Und erst als ich wirklich gemerkt habe, okay, ich bin in dieser Boutique, ich bin in Agenturen, ich verdiene unfassbar schlecht, ich bekomme nur die Jobs, die keiner machen will, ich räume mehr Geschirrspüler ein und aus, und jetzt bin ich sowieso eine, die recht streitbar ist und auch gesagt hat, ich bin Praktikantin, ich werde so lausig bezahlt, ich räume nicht auch noch euren Geschirrspüler ein und aus. Ihr bringt mir was bei, dafür kriege ich wenig Geld. So, das ist der Deal. Und ich bin keine billige Putzkraft, damit kam ich auch nicht besonders gut an. Aber trotzdem habe ich nach kürzester Zeit irgendwie festgestellt, das kann es ja auch nicht sein. Also dann kann ich doch auch völlig erfolglos mit dem sein, was ich gerne tue, als dass ich mit etwas völlig erfolglos bin, was ich überhaupt nicht gerne tue. Und das schien meinem Sicherheitsbedürfnis dann so logisch, dass es gesagt hat, naja, okay, da hat es jetzt auch wieder recht. Wir sitzen schon bis zur fast Nasenspitze in der Scheiße, dann können wir jetzt auch vielleicht Spaß haben. So.
Ja, aber wie cool, dass du als Auszubildende den Mund aufmachst und einfach sagst, ja, nee, so nicht. Ich hätte gar nicht den Mut dazu. Ich Man muss schon nicht sehr verzweifelt sein, oder?
Nein, ich glaube tatsächlich, dass das wirklich das ist, wozu wir, also ich habe schon das Gefühl, dass das eine sehr, ich sage jetzt einmal mal, eine sehr deutsche Sache ist, schon sehr dazu erzogen zu werden, möglichst eher nichts zu sagen. Mhm. Also weil leicht fällt mir das auch nicht. Also das ist nicht, dass ich sage, das geht mir locker von der Hand. Ich habe auch Herzrasen und Schweißausbrüche, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann inzwischen besser damit leben und auch damals schon, dass jemand mich nicht mag für das, was ich bin, als dass jemand mich nicht mag für das, was ich vorgebe zu sein. Also wenn ich mich sowieso dann schon bemühe und mich anpasse und die Leute mögen mich dann trotzdem nicht, finde ich das viel frustrierender, als wenn jemand dann sagt, okay, mit der können wir halt nichts anfangen. Dann sage ich das bedauerlich, aber dann halt nicht. So.
Hast du dir damals dann so ein Ziel gesteckt nach dem Motto, ich versuche jetzt 2 Jahre als Schriftstellerin erfolgreich zu sein und wenn ich es dann nicht schaffe, dann mache ich doch wieder was Sicheres in Anführungszeichen?
Tatsächlich habe ich dann erstmal gar keine Pläne gemacht. Also wirklich gar nicht. Ich habe einfach gemerkt, es hat ja auf eine abstruse Art dann alles doch Sinn ergeben. Das ist ja schon, was man auch sagen muss. Ich habe umgeschult und dann konnte ich plötzlich alle Sachen im Self-Publishing selbst machen. Also ich konnte meine Cover selber machen.
Also das war Grafikdesign, ne? Was du
ganz
gemacht
genau
hast. Umschulung auf Grafikdesign dran.
Genau, und zwar auch deswegen, weil natürlich das Arbeitsamt, wenn man in der Hartz-IV-Liste ist, natürlich, die versuchen dann schon, wenn sie einen halt in so eine Umschulung schicken, dann fällt man aus der Statistik raus. Dann können sie sagen, so und so viel weniger Hartz-IV-Empfänger im Vergleich zum August letzten Jahres. So. Das heißt, das hat natürlich auch, das frisiert natürlich auch die Statistik, klar. Aber man kriegt ja auch so eine Auflage, wie viele Bewerbungen man im Monat schreiben muss. Und wenn man das nicht macht, dann wird einem das Geld gekürzt und so weiter. Und die schicken einem dann, wo man sich bewerben muss. Und es sind teilweise Sachen, die haben nichts mit dem zu tun, also gar nichts, wo man dann irgendwann merkt, naja, also ich sollte jetzt schon vielleicht umschulen, weil sonst muss ich irgendwann in einem, was weiß ich, Facility Management irgendwelche Timetable für irgendein, da habe ich mir gedacht, nee, da sterbe ich ja in dem Büro, also das geht nicht. Und dann habe ich mit dieser Umschulung habe ich dann eben festgestellt, okay, ich kann die Cover selbst machen. Ich hatte über Studium auch PR, also ein Seminar PR. Dann haben irgendwie, und ich habe an der Uni gelernt, mit wahnsinnig viel Zeitdruck zu arbeiten und diszipliniert zu arbeiten, weil das waren 14 Prüfungen pro Semester. Die waren in 2 Wochen. Also ich habe da schon, also man hat schon gelernt zu funktionieren. So, also ich kann mich zwar an fast nichts mehr inhaltlich erinnern von meinem Studium, aber ich weiß noch, ich weiß, dass ich mich dazu bringen kann, in sehr kurzer Zeit sehr viel zu leisten, wenn ich muss. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du das mal. Das haben auch schon blödere Menschen geschafft. Vielleicht probierst du es mal. Und wenn es nicht klappt, dann hast du es probiert und kannst einen Haken dahinter machen. Und dann hat das aber wirklich, dann bin ich zum Arbeitsamt und habe denen gesagt, hör zu, ich möchte meine Bücher veröffentlichen. Und dann hat aber, also mein Sachbearbeiter war sehr nett, und dem hatte ich eins von meinen Büchern zu Weihnachten geschenkt. Und er hat es lustigerweise sogar gelesen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, der wird denken, ich versuche ihn zu bestechen. Und so hat er nicht. Und dann hat er das gelesen und hat gesagt, das ist tatsächlich, hat ihm sehr gefallen.
Ist es eines, was schon veröffentlicht wurde, auch in der Zwischenzeit, oder eines von diesen Vorwerken, bevor du
das ist eins von den, das ist eins von den Vorwerken, aber das ist trotzdem bei Amazon, das ist meine Renate Hoffmann, die habe ich ihm geschenkt. Das ist einfach eine Buchhalterin, die entscheidet, vom Balkon zu springen. Und dann erfährt man nach und nach, warum und was hier passiert ist und so weiter. Und ich mag die Geschichte immer noch. Ich habe sogar überlegt, ob ich sie jetzt viele Jahre später nochmal schreiben soll, weil ich einfach glaube, ich schreibe jetzt besser als damals und ich finde die Geschichte aber immer noch toll. Also mal sehen, vielleicht mache ich das irgendwann. Jedenfalls hat er gesagt, wir kriegen das nie durch, wenn er denen sagt, ich will mich als Schriftstellerin selbstständig machen, das kriegt er nie durch. Aber was wir machen können, ist, er steckt mich in einen selbstständigen Kurs, wo ich einmal die Woche zu so einem Typi laufe und dem halt erzähle, was ich alles so mache. Und in der Zeit, und wir sagen, ich mache das für Grafikdesign. Und womit ich dann mein Geld verdiene, ist dem Staat ja scheißegal. Und dann habe ich gesagt, okay. Und das habe ich dann gemacht. Und nach 3 Monaten konnte ich vom Schreiben leben, konnte denen dann sagen, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und oder vielmehr eigentlich auf Nimmerwiedersehen, auch wenn die nett waren, aber auf Nimmerwiedersehen, weil da will ich nicht mehr hin. Weil man schon merkt, also muss ich auch zugeben, ich selbst, man wird mit seinen eigenen Vorurteilen extrem konfrontiert. Weil ich echt, wenn jemand gesagt hätte, das wird dich mal treffen, hätte ich gesagt, nee, das, wieso denn mich? Ich habe studiert, ich war immer fleißig, ich werde dann arbeiten. Also mit mir hat es ja gar nichts zu tun. Und es wird einem ja im Fernsehen, werden einem immer diese vollgebröselten Leute mit fettigen Haaren gezeigt, die nur Fernsehen den ganzen Tag und nicht arbeiten wollen. Also dieses Bild des Arbeitslosen. Ich habe keinen einzigen getroffen, der so war. Und ich glaube nicht, weil die alle vorm Fernseher saßen, sondern weil die meisten Leute wirklich sehr bemüht waren, Arbeit zu finden.
Ja. Und die sind alle in RTL-Serien aufgetaucht und waren danach stinkreich und
ganz konnten
dann ganz anders leben. Verstehst du?
Ganz genau.
RTL so, holt die alle von der Straße. Ist total gut.
Genau. Das ist dann so ein Auffangbecken. Ja, und ich habe dann eben festgestellt, ich habe da sehr, sehr nette Leute kennengelernt, die wirklich alle aus verschiedenen Gründen da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Und wie man aber teilweise, und ich hatte jetzt Glück mit den Leuten, die mich da betreut haben, man wird teilweise wirklich wie der Bodensatz der Gesellschaft behandelt. Das ist so hart. Und ich werde nie vergessen, dass ich da mal hingefahren bin und die Sachbearbeiterin hat gesagt, ich soll was abholen. Und ich habe gesagt, okay, ich komme vorbei. Und dann stand ich dort bei dieser Anmeldung und habe gesagt, ja, dann kam gleich, haben Sie einen Termin? Dann habe ich gesagt, nein, aber die Frau, wenn Sie keinen Termin haben, darf ich Sie nicht durchlassen. Ich sage, lassen Sie mich doch nur ganz kurz, ich darf Sie nicht durchlassen. Und beim 4. Mal, als ich versucht habe anzusetzen, kam, und das ist kein Witz, das klingt wie in so einem schlechten Film, kam so eine Frau in so Sicherheitskleidungsmontur, die hat ihren, das ist kein Witz, die hat ihren Schlagstock in der Hand gehabt und hat gesagt, ich soll jetzt das Jobcenter verlassen. Und ich bin da gestanden und habe gedacht, ich soll was abholen. Ich wurde gebeten, vorbeizukommen, um was abzuholen. Dann bin ich rausgegangen, dann habe ich die Frau angerufen und habe gesagt, die lassen mich nicht durch. Die haben mich der Facilities verwiesen und auf sehr unhöfliche Art und Weise. Und dann hat sie gesagt, ich soll gleich nochmal reingehen, dann bin ich nochmal rein. Dann haben die gesagt, ja, sie hat Bescheid gegeben, sie können durchgehen. Oh Gott. Und ich habe einfach, und ich glaube nicht, dass ich da jetzt ein Exklusivbeispiel bin. Ich glaube, das passiert. Dieses Macht, in einer Machtposition sein und diese Macht dann ausüben können, das macht ja mit vielen Menschen ganz komische Dinge. Die können ja mit Macht so, also ich sage nicht, dass ich das könnte, aber mit Macht nicht gut umgehen. Und wenn es nur die kleine Macht ist, dass man da an der Tür steht und irgendwelche armen Idioten kommen da rein und müssen sagen, ja, ich habe versagt, ich muss mich jetzt arbeitslos melden. Bitte schlag noch einmal drauf, weil mir geht's eh schon nicht schlecht genug so. Und da habe ich mir dann geschworen, also nie wieder möchte ich da hinkommen. Obwohl ich froh bin natürlich, dass es dieses Auffangbecken gibt. Also man muss schon ehrlich sein, dass man nicht irgendwo dann zur Suppenküche und unter der Brücke landet wie in anderen Ländern, sondern dass man schon aufgefangen wird. Aber weich landen tut man jetzt nicht. Das muss ich jetzt schon mal sagen.
Ist diese Szene in irgendeinem Buch aufgetaucht?
Ja, wollte ich auch.
Nein, das nicht. Okay. Noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Vielleicht ist es auch. Ich habe ganz lange auch ein Problem damit gehabt, darüber zu reden, weil ich mich durch diese Zeit persönlich sehr abgewertet gefühlt habe. Und weil ich einfach weiß, wie viele Leute drauf reagieren, wenn man sagt, man war arbeitslos, ist das irgendwie so ein Thema. Es gibt so Themen, über die wird halt einfach eher nicht so gesprochen. Mhm. Inzwischen mache ich es genau andersrum. Der Weg hat mich dahin gebracht und hätte ich früher begriffen, was ich gerne machen möchte, dann hätte ich mir vielleicht echt viel Ärger erspart, wenn ich einfach gleich gesagt hätte, boah, ich bin jetzt einfach mutig, weil heute ist Donnerstag und ich mache das jetzt so. Das war ich halt nicht. Aber ich kann Leuten nur sagen, dieser vermeintlich sichere Weg, ich glaube nicht mehr, dass es den gibt. Glaube ich einfach nicht mehr. Weil sonst wäre ich jetzt irgendwo in der Werbung, würde Marketing für Produkte machen, die kein Mensch braucht, würde mir schmissige Slogans einfallen lassen, wo ich dann am Abend sage, boah, der ist mir eingefallen. Wäre vielleicht alternatives Leben, aber ich bin froh, dass es anders gekommen ist.
So. Wir sind auch froh, weil sonst gäbe es deine Bücher nicht. Ich frage mich bei sowas immer, gerade bei jemandem wie dir, die so viele Genres und so viele verschiedene Geschichten bedient, was ist bei dir so der erste Schritt, der erste Gedanke, wenn es um ein neues Buch geht? Wie fängt ein neues Buch bei dir an?
Es ist tatsächlich fast immer eine Figur, die zu mir kommt. Und ich kann überhaupt nicht sagen, wie die zu mir kommt. Ich habe meine beste Freundin, auch Schriftstellerin Adriana Popescu, hat mir ein Buch geschenkt vor Jahren, und zwar Big Magic von Elizabeth Gilbert. Und ich habe das als Hörbuch dann gehört auf Englisch. Und das war für mich in manchen Situationen, also in manche Stellen davon totale Augenöffner. Weil sie zum Beispiel sagt, you have to be willing to eat your shit sandwich. Und ich glaube schon, dass das stimmt. Weil sie sagt, alle wollen veröffentlichen oder viele wollen veröffentlichen, viele wollen den Erfolg, viele wollen das Ergebnis. Sie wollen aber nicht den strapaziösen Weg dahin. Und ich glaube, dass es den tatsächlich braucht, vielleicht ein Stück weit für die Demut, vielleicht ein Stück weit für, es ist nicht alles Glück, es ist eben auch harte Arbeit. Es ist sicher auch Glück, aber. Und sie sagt, Ideen suchen sich die passenden Menschen aus. Und sie ist überzeugt davon, dass das erklärt, warum es Zeitgeist gibt. Warum man manche Menschen auf der Welt, also auf verschiedenen Kontinenten zur selben Zeit dieselbe Idee haben. Sie sagt, wie soll das sonst passieren? Das ist auch schon passiert, als Menschen sich nicht austauschen konnten. Aber es war zur selben Zeit. Es wäre die Zeit reif für eine bestimmte Idee. Und die Idee sucht sich, weil sie hat ja keine Form. Und sie will umgesetzt werden. Ideen wollen umgesetzt werden. Und sie sagt, die Ideen suchen sich so viele Köpfe wie möglich, um die Chance zu haben, umgesetzt zu werden. Und genauso fühlt es sich an, als würde eine Idee kommen. Deswegen gibt es manchmal Ideen, wenn man sie nicht ganz schnell aufschreibt, sind sie wieder weg. Und man weiß nur, man hatte eine. Ja. Aber sie ist wieder weg, weil sie woanders dann einfach besseren Anklang gefunden hat.
Das macht mich wahnsinnig. Und man denkt ja auch immer, merke ich mir bis gleich.
Genau.
Merke ich mir bis nachher. Ja, und in 5 Minuten ist es weg und ich ärgere mich dann wieder, dass ich es nicht gleich aufgeschrieben habe.
Genau. Und so ist es auch mit wunderbaren Sätzen. Man liegt abends im Bett und denkt sich, oh, ist das ein schöner Satz. Und früher habe ich mir gedacht, den kriegst du bis morgen. noch nie geklappt. Hat noch nie geklappt. Deswegen habe ich früher dann ein Diktiergerät gehabt, konnte halb blind ohne Brille danach greifen, den Satz sagen und am nächsten Tag dachte ich, boah, stimmt, den habe ich vergessen. Und jetzt ist es eben wirklich so, dass ich teilweise das Handy dann einfach Flugmodus rausnehme, meinen Satz eintippe in die Notizen-App, weil ich weiß, ich werde ihn mir nicht merken. Jedenfalls sagt Elizabeth Gilbert, dass sie glaubt, diese Ideen hat man nicht. Sie sind da und sie kommen zu einem.
Anne, wir sind jetzt natürlich auch sehr gespannt, was du selber liest und was du uns für ein Buch mitgebracht hast. Und du hattest ja im Vorfeld, als wir Kontakt hatten, schon gesagt, können es auch zwei sein, woraus ich jetzt schließe, dass es dir schwerfällt, dich zu entscheiden, weil du viel liest und viel magst.
Ein Buch, das ich neulich tatsächlich gelesen habe, weil es mich so wirklich bei der Stange halten konnte, war von Alexandra Blöchel, Was das Meer verspricht. Das habe ich wirklich gelesen auf der Couch, aber das passiert mir ganz selten. Meistens schlafe ich einfach ein. Aber Meg Wolitzer, die Ehefrau, habe ich als Hörbuch gehört. Gabriele Blum liest dieses Buch herausragend gut. Und ich habe gleich, ich habe beim ersten Satz gewusst, dass ich das Buch mögen werde. Und ich bin jemand, ich mag es ja gar nicht, wenn ich so zwei Infodump-Kapitel am Anfang bekomme, wo mir alles erstmal erklärt wird. Das sind die Figuren und wir befinden uns hier. Das kann ich nicht ausstehen. Also ich verstehe bei Fantasy, dass es das teilweise braucht, weil man hat eine andere Welt und irgendwie muss man da so rangeführt werden. Aber bei Contemporary habe ich das Gefühl, nee, also ich möchte nicht zwei Kapitel lang alles erstmal erzählt bekommen. Und bei Meg Wolitzer ist es so, dass der erste Satz, also gleich, dass sie sagt, irgendwie der Moment, als ich entschied, meinen Mann zu verlassen, oder in dem Moment, als ich entschied, meinen Mann zu verlassen, waren wir 10.000 Meter in der Luft. Und da habe ich gewusst, okay, ich weiß nicht, wer sie ist. Sie wird ihn aber verlassen. In dem ersten Kapitel lernt man sie und ihn in so einer ganz natürlichen Situation in diesem Flugzeug kennen. Man versteht sofort, warum sie ihn verlassen will. Also ich als Frau konnte sofort verstehen, warum sie ihn verlassen will. Konnte aber auch verstehen, dass sie es da nicht tut, da im Flugzeug oben. Was soll das auch? Und im Laufe der Geschichte lernt man, sie macht das so facettenreich, diese Figuren. Das ist unfassbar. Und es sind Sätze dabei, wo man einfach nur denkt, ach schade, warum ist denn der mir nicht eingefallen? Yes. Also es ist wirklich auch brillant geschrieben. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass sie ja eigentlich die Hauptschreibregel, diese Show, Don't Tell, bricht sie ja total, weil es wird ja wahnsinnig viel erzählt. Es wird ja viel gar nicht gezeigt. Aber es funktioniert in der Geschichte einfach brillant. Es ist einfach ein brillantes Beispiel für unterhaltsame, kluge Literatur. Also eben, dass Literatur sehr wohl lesbar ist. Also nicht nur dröge und schwer und so, das kriege ich auch noch hinter mich irgendwie, sondern dass das leichtfüßig und amüsant und ihre Figuren sind einfach brillant. Also sie hat das, ihr merkt, ich bin wirklich begeistert gewesen von diesem Buch.
Also von Meg Wolitzer kann ich auch noch The Interestings, ich glaube, das heißt im Deutschen sogar Die Interessanten, ich bin aber gerade nicht sicher, kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch ein wunderbares Buch, die schreibt wirklich grandios. Ja. Ich habe noch nicht mehr von ihr gelesen, aber müsste man eigentlich mal machen, dachte ich.
Ja, ja, also sehe ich auch so.
Mal vor. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp, Anne. Und ich bin gespannt, was du als nächstes so schreibst, was dann noch so von dir kommt. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Und dann ganz zum Schluss.
Und noch ein Gedicht.
Ich konnte mich fast nicht entscheiden. Es war so schwer, denn ich habe hier ein Buch, das ist relativ frisch. Da sind wirklich einige schöne Dinge drin. Das Buch heißt Ich föhne mir meine Wimpern. Allein das Bild ist ja total cool. Von Sirka Elspass. So heißt sie. Sirka Elspass. Und ich habe Folgendes rausgesucht. Oh, ich habe mich total schwer getan. Und habe ich gesagt, nein, ich kann nicht so viele durchlesen. Okay, so. Das ist ein bisschen heiter auch. Würdest du zu meiner Beerdigung kommen, wenn ich jetzt eine hätte? Es wäre eine Urnenbeisetzung. Ich möchte verbrannt werden. Es wäre in den Bergen. Ich möchte verstreut werden. Jemand würde Cello spielen. Zwischen Wildblumen, sentimentale Stücke und ein bisschen Pop. Auf dem Heimweg würdest du dir eine alte Sprachnachricht von mir anhören. Die, in der ich sage, bis nachher, kann sein, dass ich mich verspäte. Ich finde, das ist ein so schönes Bild.
Das ist sehr schön.
Ja. Würdest du zu meiner Beerdigung kommen?
Ich fand gut, dass du sagst, ja, ich nehme jetzt eher das Heitere und dann fängt der erste Satz an mit, würdest du zu meiner Beerdigung kommen?
Ja, bis nachher. Kann sein, dass ich mich verspäte. Oh, yeah. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt, das ist ganz schön. Und vielleicht es endet mit folgendem Gedicht, dieses Buch. Ich föhne mir meine Wimpern richtig. Und es endet mit: Schlafen Sie bei offenem Fenster, decken Sie sich gut zu. Vergessen Sie das Blumengießen für einen Moment und die Verletzungen. Nur Mut, ich hege keinen Groll. Sie müssen nicht heiter sein, aber nehmen Sie jedes Crescendo mit. Seien Sie sanfter zu sich, als Sie es sind, und lesen Sie den nächsten Satz mehrmals. Niemand steht über den Dingen. Wir stehen alle mittendrin. Niemand steht über den Dingen. Wir stehen alle mittendrin.
Mega-Satz. Von wem ist das? Das ist ja total krass, diese Gedanken. Die sind schön.
Ja, Sirka Elspass heißt
Sirka
sie.
Sirka Elspass.
Sirka Elspass, ganz hinten mit einem S. Z. Mhm. Und auf der folgenden Seite, weil es ja das letzte Gedicht ist, da gibt es ja so eine Danksagung. Und da sagt sie auch: Mit Dank an Sophia für den weisesten Satz dieses Buches und die Erlaubnis, ihn aufzuschreiben. Niemand steht über den Ding. Wir stehen alle mittendrin. Sie hat es von ihrer Freundin Sophia.
Das ist ja total nett.
Ja, es ist wirklich toll.
Ach, ich sehe es gerade, auch ein schönes Titelbild.
Bringt unglaublich Spaß, diese Gedichte zu lesen.
Suhrkamp Verlag.
Und woher weiß die Schmerztablette, wo es schmerzt, fragt jemand. Und ich denke, dafür gibt es sicher eine wissenschaftliche Erklärung. Die meine klingt so: Der Schmerz winkt aus der Ferne und die Linderung düst hin wie so ein Matchbox-Auto. Das ist hinten drauf auf dem Buchdeckel. Ja. Also ich föhne mir meine Wimpern, im Gedicht des Suhrkamp erschien. Richtig, 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 richtig schön.
Schön, danke für diesen Tipp mal wieder. Ich weiß nicht, wo du die alle immer ausgräbst, diese wunderbaren Gedichte, ganz toll.
In Büchern, im Netz,
ja.
Überall. Gedichte sind überall.
Dafür bin ich in der Rezensionsbubble. Willst du in Rezensionsliste?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Nummer 6 mittlerweile. Diesmal kein Klassiker, sage ich gleich dazu.
Okay, okay, okay.
Vielleicht wird es noch einer.
Okay.
4 verschiedene Rezensionen habe ich für dich. Nummer 1. Das Buch ähnelt einer ganz banalen Musikstudentinnen-Fantasie zur Unterhaltung für am Strand liegende Lehrerinnen.
Was war das Erste? Was für eine Fantasie? Eine
Musikstudentinnen-Fantasie.
Eine Musikstudentinnen-Fantasie.
Ich finde das super.
Okay, gut.
Für am Strand liegende Lehrerinnen.
Ja.
Nummer 2. Ich lese sehr viel, bin Buchhändlerin und studierte Germanistin und bin erschüttert über den Hype um dieses Buch. Nummer 3. Ich glaube, mich hat kein Buch seit langem so ergriffen wie dieser Roman. Er steht in einer Reihe mit Tolstois Krieg und Frieden. Und Nummer 4, ich glaube, ab dem weißt du es dann. Gut geschrieben, dennoch ein Buch, das kein Mensch braucht. Alter Sack schleppt 19-Jährige in der Bahn ab und verführt sie im Ehebett. Du schaffst das.
Ach, das ist das Buch, über das wir neulich schon gesprochen haben, mit der, die unsere Buchpreisträgerin natürlich,
genau.
Diese Geschichte, die in der DDR spielt.
Genau.
Mit
Kairos.
Kairos. Ich wollte gerade Krösus. Ich habe die ganze Zeit Krösus im Kopf, das heißt nicht Krösus. Kairos. Ah, ist klar, interessant.
Es hat mir Spaß gemacht, diese Rezension dazu zu lesen. Die eine vergleicht es mit Krieg und Frieden und die andere sagt ein Buch, das kein Mensch braucht und Musikstudentinnen-Fantasie.
Ja.
Also da merkt man, dass es halt wirklich einfach sehr, sehr polarisiert hat.
Ja, Jenny Erpenbeck. Ich hatte das total vergessen, dass sie Musikstudentin ist. Dabei spielt Musik ja auch wirklich eine große Rolle. Auch wenn sie sich lieben, läuft da ja Musik, klassische Musik im Hintergrund. Und das gefiel mir sehr gut. Ich habe ja nur die erste Hälfte gelesen von dem Buch. 80er Jahre Ost-Berlin. Aber natürlich, Musik spielt da eine große Rolle.
Genau.
Und sie war Studentin. Aber klar, der alte Sack.
Der alte Sack.
Toll. Sehr cool.
Genau, das war das Rezensionsrätsel. Cool. Jetzt habe ich keine mehr. Jetzt muss ich wieder welche suchen. Ich hatte mehrere auf einmal jetzt irgendwie im Köcher und jetzt habe ich keine mehr.
Nicht. Soll ja noch ein paar geben online irgendwo.
Ja, ich mache mich mal wieder auf die Suche. Genau. So, das war es auch schon für heute, würde ich
war's.
Sagen.
Das war's, jawohl.
Ja, wir haben uns wieder rundum wohlgequatscht irgendwie durch die Bücherwelt.
Das war ein wunderbarer Ritt, toll.
Ja, hat Spaß gemacht. Und genau, wir hoffen natürlich, dass ihr uns Sprachnachrichten mit euren Buchtipps schickt an liesunddas@gmail.com. Bin sehr gespannt, was da von euch wieder kommt aus der Community. Höchstens eine Minute lang, fände ich ganz gut. Ja, mit dieser Buch-Community, die die bei Steady ist, also mit der kleinen, aber feinen Community, die langsam wächst. Ich freue mich sehr. Wir haben jetzt, glaube ich, 14 Mitglieder. Yeah! Und eine Leselöwin ist dabei. Mit der Kim Göcking haben wir gesprochen. Genau, ansonsten hoffe ich, dass ihr da auch dazu kommt. Es ist gar nicht so kompliziert, wie ihr denkt, da Mitglied zu werden. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Ja, und jetzt gehen wir in die Nachlese, würde ich sagen, oder?
Jetzt gehen wir in die Nachlese.
Also an alle anderen, tschüss, schön war es mit euch und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis in 14 Tagen. Und weißt du, worüber wir in der Nachlese jetzt sprechen müssen?
Ja.
Über ein Shit-Sandwich.
Oh, okay. Shit-Sandwich. Ja, stimmt. Shit-Sandwich. Ja.